Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die zweite und letzte Testwoche in Bahrain liegt hinter uns. Bahrain 2 ist in den Geschichtsbüchern und wir wollen heute drüber sprechen. Wir wollen die Cliffhanger der letzten Woche auflösen und wir wollen Fakten schaffen. Wie sieht es aus? Wen kann man schon gut einordnen? Wer versteckt vielleicht noch ein bisschen was? Das alles möchte ich gerne besprechen und dazu freue ich mich, denn ich habe keinen auf dieser ganzen Welt lieber hier an meiner Seite als den Mann, den ich euch jetzt vorstellen darf. Und ihr kennt ihn natürlich alle, Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Hallo Dennis, dankeschön.
Ja, Kevin, Bahrain 2 liegt hinter uns. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen mit Cliffhangern gearbeitet, haben natürlich auch noch viel bewusst verschoben auf diese Ausgabe, weil eben nicht viel zu sehen war, weil natürlich auch noch ein paar Teams sich finden mussten. Und jetzt hatten wir drei komplette Testtage, in denen wir wirklich die Autos wieder gesehen haben. Wie war es für dich jetzt mal wirklich wieder über mehrere Stunden auch die Formel 1 Boliden sehen zu dürfen?
Wundervoll. Wundervoll. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber für mich war es einfach schön, ein paar Stunden diese Testfahrten immer mal wieder zu verfolgen, bei den Kollegen von Sky oder bei F1 TV zwischendurch auch mal, einfach um was anderes zu hören mal. Das war schon toll. Also die Autos dann auch über einen längeren Zeitraum zu sehen, ein bisschen beobachten zu können, auch zu sehen, wie schwierig das dann doch zu sein scheint für manche Fahrer, mit diesen Autos umzugehen. Das habe ich auch als Feedback bei euch gemerkt, das haben wir auch in den Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, übrigens da großer Aufruf, kommt da rein, also wenn ihr bei Facebook seid, dann kommt gerne in die Facebook-Gruppe rein und auch in den Facebook-Chat. Alle Informationen dazu findet ihr in der Facebook-Gruppe, habt ihr dann die Möglichkeit mit vielen Formel 1 Fans zu chatten und seid herzlich eingeladen, das auch in der neuen Saison zu tun. Starting Grid F1 bei Telegram oder auf dem Discord, alle hatten Bock und ja, ich fand es einfach schön und irgendwie so im Nachhinein, und wir haben das ja auch schon mal hier besprochen bei Starting Grid, dass Barcelona so hinter komplett verschlossenen Türen, dass Bahrain 1 so nur diese eine Stunde, das hat schon Hunger gemacht und jetzt haben wir ein bisschen was auf den Teller bekommen von der Formel 1 und jetzt muss ich sagen, bin ich auch bereit für Australien, bin ich bereit für den Saisonstart, weil wir konnten doch ein bisschen was erkennen, auch wenn uns, glaube ich, noch nicht alle Teams so alles gezeigt haben, nicht mal im geringsten. Aber wie war es für dich?
Ja, ebenso. Also ich glaube im Nachhinein auch, dass das vielleicht auch so ein bisschen den Hype nochmal aufgebaut hat, dass man eben nicht so viel gesehen hat. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie wir jetzt vielleicht auch sprechen würden, wenn wir wirklich schon 3 Wochen Testfahrten komplett geschaut hätten. Dann hätte es auch sein können, dass schon die ersten Ermüdungserscheinungen kommen. Von daher erstmal, glaube ich, im Nachhinein als Fan eine richtig gute Sache. Es war einfach toll, diese Autos zu sehen. Es ist sehr spannend, alleine weil es ein neues Reglement ist, komplett neue Autos, weil man eben auch trotzdem jetzt noch mitbekommt, dass noch nicht alles glatt läuft und das hat ja auch irgendwo Spannung, weil man eben nicht weiß, welche Teams werden es wirklich hinkriegen in Australien. Selbst die großen Favoriten haben immer mal wieder kleinere Probleme gehabt, natürlich wesentlich kleinere als die, die wir als die großen Problemteams mittlerweile sehen, aber es ist nicht hundertprozentig. Wir haben ja auch die Geschichte mit dem Startprozedere, die sehr spannend wird und ich bin auch sehr gespannt, wie der erste Start in Australien dann wirklich laufen wird. Also ich glaube, einige Geschichten, die wir noch schreiben werden, ein paar, die schon geschrieben wurden und ich glaube, da können wir uns auf wirklich einen spannenden Saisonstart freuen.
Ja, also dieses neue Reglement, das ist es halt auch. Also das ist es wirklich, die neuen Autos, diese aktive Aerodynamik, die Batterienummer, der Start, dann jetzt diese Motorenposse um Mercedes, um Verdichtungsverhältnisse, welchen Einfluss die wirklich haben werden, Sprit, der noch nicht homologiert ist. Ja, und in 2 Wochen geht's los oder in 2 Wochen ist es schon vorbei. Ja, in 2 Wochen war schon der Saisonstart, wenn wir dann wieder darüber sprechen werden. Und ich glaube, die Lust bei den meisten ist da. Wir haben es auch bei den Aufrufzahlen gemerkt, auf Formel1.de und auf dem YouTube-Channel von Formel1.de, als wir die Streams gemacht haben. Die Leute sind hungrig und jetzt haben wir ein bisschen was bekommen, wo wir uns noch mehr Appetit holen konnten. Und jetzt wollen wir so richtig ein richtiges Fressfest feiern in Australien am frühen Morgen. Aber gut, ja, manche können ja so früh schon essen, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
Zumindest sollten wir alle den Starting Grid Kakao bereit haben, wenn es dann losgeht in Australien.
Ganz klar, ganz klar. Also ohne geht nicht. Das dürfte jedem klar sein.
Absolut. Und ja, dann beginnen wir mal mit dem großen Fressfest und fangen an bei dem vollsten Teller, der uns sich bietet. Und zwar McLaren. 817 Runden. Wir gehen heute mal die Rundentabelle von oben nach unten. Und wir haben das Weltmeisterteam. Wir haben natürlich den Mercedes-Motor, wo wir nicht genau wissen, was kann der vielleicht noch extra rausholen. Wir haben eine solide Performance beider Fahrer. Wir haben Rundenzeiten, die vorne in der Spitze sind, aber noch nicht ganz vorne. Eigentlich eine sehr unauffällige 3 Testwochen von McLaren mit einem guten, wirklich guten Ergebnis, aber eben auch keinem herausragenden. Die Frage ist, Kevin, geht da noch was? Und glaubst du, dass McLaren diesen Kampf um die 3. Weltmeisterschaft in Folge dann tatsächlich, dass sie den dieses Jahr führen können? Also zumindest nach dem ersten Eindruck.
Ja, da geht auf jeden Fall noch was. Die haben uns bei weitem noch nicht alles gezeigt. Das Auto ist eine solide Basis. Ich glaube, da wird es im Laufe des Jahres auch noch das ein oder andere Update geben, wo man gucken wird und denken wird, okay, krass, also das ist ein Schritt. Macht ja auch Sinn. Ja, macht ja auch Sinn. Die gehen als amtierender Weltmeister rein. Die wissen, die haben den stärksten Motor im Heck. Die wissen auch, dass da noch mehr kommt und dass sie dann auch noch mehr zeigen dürfen, motorseitig. Und das Chassis scheint Norris und Piastri gleichermaßen zu liegen. Beide haben jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sie überhaupt nicht damit umgehen können. Also viel übersehen McLaren, wenn es darum geht, einen Favoriten auszumachen. Aber die darf man nicht übersehen. Die darf man wirklich nicht übersehen. Die sind nicht umsonst 2-mal Weltmeister geworden, haben jetzt mit Lando Norris den Fahrer mit der 1 auf dem Auto. Sie laufen unter dem Radar bei den Top-Teams, aber ich glaube, das ist bei vielen auch so ein bisschen, wurde ja in der Telegram-Gruppe sehr ausführlich drüber diskutiert, auch zuletzt ein bisschen McLaren-Müdigkeit. Ich glaube, es gibt schon Leute, die sind genervt davon, witzigerweise genervter davon, was auch in der Diskussion rausgekommen ist, als von der Mercedes- und Red Bull-Dominanz. Vielleicht ist es einfach so das Image, was sich entwickelt hat bei McLaren, was vielen nicht so liegt. Aber für McLaren selber geht es einfach darum, so weiterzumachen. Die haben fähige Leute. Und nochmal, ich glaube, die haben noch nichts von dem gezeigt, was in dem Auto final drin steckt. Und die beiden Fahrer werden auch noch mehr extrahieren können. Also McLaren sollten wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Ja, was natürlich mir immer noch so ein bisschen im Hinterkopf ist, dass McLaren ja auch eins der Teams war, wie kein anderes in der letzten Ära, was am Anfang der Saison teilweise wirklich desaströs reingestartet ist und dann eine richtig, richtig gute Entwicklung über die Saison genommen hat. Wenn wir jetzt mal das letzte Jahr ausklammern, wo sie ja auch in Australien natürlich schon sofort da waren, hat McLaren immer eine fantastische Entwicklungsarbeit geleistet. Und ich glaube, die Zeichen, wenn man jetzt schon sehr gut dasteht, dass man sich, glaube ich, schon sehr sicher sein kann, dass McLaren unter den Top 4 zu finden sein wird, ist ja eigentlich dann auch eine richtig gute Ausgangslage. Und du hast gerade angesprochen, McLaren kann entwickeln, das haben sie in den letzten Jahren gezeigt. Sie werden entwickeln, das ist, denke ich, klar. Und dann kann sicher noch einiges gehen. Jetzt war es ja, und du hast gerade diese McLaren-Müdigkeit angesprochen, sicher auch um diese ganze Poste rund um die Papaya-Rules, gerade in den Fan-Foren, bei den Fans, auch in unserer Community, natürlich ein sehr, sehr ermüdendes Thema irgendwann auch für die Leute, weil es einfach, ja, zeitweise wirklich diesen WM-Kampf einfach lahm und langweilig gemacht hat, fast schon. Und jetzt ist man ja sehr, sehr unterm Radar geflogen. Was egal, ob es irgendwie die Aussagen in der Presse sind von Fahrern oder vom Teamchefs, generell so ein bisschen auch in der Berichterstattung, du hast es gerade auch gesagt, McLaren war bei vielen wirklich nicht so das Thema. Glaubst du, dass diese McLaren-Müdigkeit, wenn man eben jetzt so ein bisschen auch wieder aus diesem Winterschlaf kommt, wenn man jetzt wieder gute Ergebnisse leistet, vielleicht das Ganze auch ein bisschen besser moderiert, dass diese McLaren-Müdigkeit schnell auch wieder in viel Papaya und viel Freude für dieses Team umschwenken kann?
Ich glaube, die allermeisten freuen sich ja für das Team. Es gibt einige, denen das zu viel geworden ist mit den Papaya Rules, die das ja auch deutlich gemacht haben. Aber ich glaube, das ist nichts, was McLaren selber interessiert. Ne? Die sind froh um die Fans, die sie haben. Die sind natürlich auch froh um jeden neuen Fan, den sie generieren. Aber die verlieren keine Minute Schlaf damit, wenn jetzt in der Presse darüber geredet wird, wie nervig die Papaya Rules sind, weil die bleiben ja. Also das hat ja Andrea Stella schon gesagt bei den Autosport Awards und von daher wird es die gleichen Diskussionen wie letztes Jahr geben. Wir wissen halt nur nicht, ob Piastri und Norris wieder um die Weltmeisterschaft fahren werden, dass das überhaupt nochmal so ein tragendes Thema sein wird, weil jetzt eben dann das Mercedes-Werksteam dabei ist, dass Ferrari hoffentlich dabei ist, dass Max Verstappen dabei sein wird, dann wird das gar nicht so dramatisch werden, wie es letztes Jahr war, weil die Geschichten dann auch von anderen geschrieben werden und nicht nur von McLaren selber, sodass ich glaube, das große Thema Papaya Rules vielleicht gar keins so wirklich sein wird. Wenn es das sein wird nochmal, dann könnte es sogar möglich sein, dass es ihnen die Weltmeisterschaft kostet im Zweifel, weil eben andere Teams, andere Fahrer nochmal ein bisschen stärker sind, als sie letztes Jahr waren und dann von Haus aus auch besser dabei sein können und gegen McLaren kämpfen können. Also sie gehen nicht als Top-Favorit in die Saison, das wissen sie auch, aber sie gehen als einer der Favoriten in die Saison. Sie sind eben zweifacher Weltmeister, sie sind amtierender Weltmeister und sie werden auf jeden Fall auch dieses Jahr oben um die Weltmeisterschaft mitfahren, wie auch immer geartet das am Ende dann in Abu Dhabi aussieht.
Ja, das wird natürlich, oder ist noch die große Frage für alle 11 Teams aktuell. Aber klar, McLaren, das hat polarisiert letztes Jahr. Man hat ein sehr, sehr starkes Fahrerduo und je nachdem, wie sie da wirklich mit diesem Auto dann mitfahren können, besteht zumindest theoretisch auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir in diese Situation wieder kommen. Und dann, Kevin, bin ich schon sehr gespannt auf die Ausgaben, die wir dann haben werden und in welche Richtung dieses Pendel dann schlägt. Ja, zweiter in der Rundentabelle, Kevin, vielleicht sogar das Team der Stunde aktuell bei den Testfahrten. Haas mit 794 Punkten. Die Amerikaner haben sich ja als Best of the Rest so ein bisschen manifestiert, zumindest bei den Testfahrten, haben ja ganz, eine ganz tolle Entwicklung, wie ich finde, gemacht unter dieser neuen Flagge Toyota, aber auch, und das ist, glaube ich, einer der Hauptkomponenten, der auch für diesen aktuellen Testerfolg spricht, natürlich auch mit vielen Ferrari-Teilen. Und Ferrari, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, zeigt sich auch in guter Verfassung. Entsprechend der Haas als so ein bisschen das, der Cousin dieses Fahrzeugs, richtig, richtig gut dabei. Man hat eben die meisten Runden aller Ferrari-motorisierten Teams hingelegt. Man ist Best of the Rest. Man hat ein Fahrerduo mit Esteban Ocon und Oli Behrmann, was viel Talent einfach beherbergt, aber auch mit Esteban Ocon einen sehr erfahrenen Fahrer, der auch Grand Prix-Sieger ist, mit Oli Behrmann einen sehr hungrigen, jungen Fahrer, der natürlich das große Ziel Ferrari vor Augen hat. Also im Endeffekt muss man sagen, hat sich dieses Team wirklich in eine richtig gute Ausgangslage gebracht und die ersten Testfahrten jetzt, die zeigen, dass mit Haas gerade vorne beim Thema Best of the Rest zu rechnen ist und vielleicht auch für die ein oder andere Überraschung, wenn es eben vorne mal knarzt und hakt und es vielleicht zu Zuverlässigkeitsproblemen kommt.
Die große Frage, die man stellen muss, ist, inwiefern dieses Mercedes-Thema ein Thema ist, was auch die Kundenteams betreffen wird. Also wie sehr ist dieses Verdichtungsverhältnis, ist der Leistungsvorteil durch ein eventuelles steigendes Verdichtungsverhältnis auch ein Vorteil für die Kunden, für Alpine, Williams und natürlich auch McLaren? Sollte es ein Vorteil sein, der exklusiv für das Werksteam gilt, was ja eigentlich per Reglement nicht sein kann, weil ja die anderen auch die gleichen Motoren geliefert bekommen müssen, dann wird Haas einen großen Vorteil haben, weil ich glaube, dass das Haas-Paket, so wie es aktuell steht, zumindest mal am Saisonstart das stärkste Paket im Mittelfeld ist. Auf der anderen Seite, wenn dieser Mercedes-Vorteil ein echter Vorteil sein sollte und das ja, also es muss ja erst noch eine Abstimmung geben, ob das nochmal revisiert wird. So, und dann dauert das bis August, bis was passiert. Das heißt, bis August würden dann die Mercedes-Teams im Vorteil sein. Und da, glaube ich, dann ist der Nachteil bei Haas, ist der Nachteil bei Ferrari auch oben in der Spitze, dass dann Alpine und Williams, glaube ich, nochmal einen großen Schritt machen werden. Und eigentlich kann Haas nur hoffen, dass dieser Vorteil so nicht da ist und sie dann diesen positiven Schwung aus Bahrain mitnehmen können für den Saisonstart in Australien und die ersten paar Rennen. Weil, und es ist ja eigentlich schön zu sehen, wo sich dieses Team seit 2016 hinentwickelt hat, durch die Partnerschaft mit Ferrari sowieso, aber vor allem jetzt auch durch Toyota scheint es noch stabiler zu sein. scheint die Entwicklung noch in eine klarere Richtung zu gehen. Es gibt jetzt so eine Art Handschrift von Haas und das gab es ja Jahre zuvor nicht. Da wurde mit Billigheimer-Mentalität gearbeitet, da wurde günstig gekauft und doppelt gekauft, ja, und das ist halt auch verbranntes Geld. So investierst du jetzt lieber einmal richtig stark in Sachen. Gene Haas hat auch verstanden, er muss investieren, das geht gar nicht anders. Ayo Komatsu hat eine neue Identität in dieses Team gebracht, was so die Leistungsambitionen angeht. Und ich glaube, die wenigsten hatten Haas so stabil auf dem Zettel, also dass die auch mal gute Testfahrten hatten. Es gab ja auch mal ein Jahr, da hat Will Buxton sie ja auch schon ziemlich hoch getippt nach den Testfahrten. Aber es gab auch Testfahrten, wo sie die meiste Zeit in der Garage waren, ja, und wo sie jetzt nicht so gefahren sind, wie sie jetzt gefahren sind. Und das Teamduell ist interessant, Behrmann gegen Ocon. Das Team finde ich jetzt auch noch interessanter eigentlich, weil sich da auch so ein kleiner Umschwung anbahnt, eher so ein bisschen weg von Ferrari. Klar, man hat den Motor, das Getriebe, aber es steht halt fett Toyota auf dem Auto drauf, ne? Also, das muss man halt auch sagen. Und das Know-how, was sie von Toyota bekommen, das hilft ihnen auf jeden Fall. Es gibt ihnen auch bei der Chassisentwicklung, glaube ich, einen Schritt in die richtige Richtung, wenn sie dann den Windkanal auch mal in Köln testen können, um Korrelation zu haben. Das macht dann was. Und deswegen hat es mich gefreut, es hat mich für Haas prinzipiell gefreut, dass das so bei den Testfahrten stabil gewesen ist. Und jetzt bin ich gespannt, oder wir dürfen alle gespannt sein, ob dieser Mercedes-Vorteil einer ist, weil ich befürchte wirklich, wenn es ein Vorteil ist, der auch für Williams und Alpine gilt, dass Williams und Alpine Haas hinter sich lassen werden. Wenn nicht, dann haben sie wirklich gute Chancen, gerade zu Beginn des Jahres best of the rest zu sein.
Glaubst du, Kevin, und da werden wir natürlich in unserer großen Saisonvorschau auch noch genauer drauf eingehen, aber wenn Haas jetzt wirklich diese Früchte, die man jetzt so ein bisschen an die Bäume gehangen hat, ernten kann, dass das vielleicht auch in Köln so ein paar Ambitionen weckt, das Toyota-Engagement ein bisschen zu erweitern und vielleicht dann noch mehr in Haas zu investieren? Oder denkst du, so wie es jetzt ist, ist es für alle Beteiligten? Man darf nicht vergessen, man hat mit Ferrari eines der Top-Teams, der in der Entwicklung, in dem eben für die Fahrzeugteile, für den Motor, fürs Getriebe, fürs Heck. Man hat mit Toyota eben, du hast gerade angesprochen, Design, Aerodynamik, den Windkanal in Köln. Glaubst du, dass das vielleicht auch gerade deswegen funktioniert, weil man diese Fusion hat? Oder glaubst du, dass man da vielleicht auch irgendwann mal so diese Schritte hin Richtung eventuell auch Werksteam oder so vielleicht gehen könnte?
Ich glaube, das wird sich Toyota so insgesamt in der Entwicklung der Formel 1 ganz genau ansehen. Ich glaube, das hat nicht mal mehr nur zwingend was damit zu tun, wie Haas performt oder wie positiv das Ergebnis ist, sondern was plant die Formel 1 nach 2029? Weil ich glaube nicht, dass Toyota vorher als Motorenlieferant einsteigen wird. Eher könnte ich mir vorstellen, dass man dann überlegt, beim nächsten Motorenreglement dabei zu sein. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das alles mit 50% elektrischer Energie, wie sich das mit E-Fuels, wie sich das mit aktiver Aerodynamik, also all das, was die Formel 1 jetzt ist, wird in den nächsten Jahren von allen Herstellern beobachtet werden. Wie entwickelt sich dann auch das Faninteresse, wie entwickelt sich das Sponsoreninteresse? Und ich glaube, deshalb ist der aktuelle Weg der richtige Weg. Ich glaube auch nicht, dass Toyota jetzt gerade mehr Ambitionen hat, noch mehr zu machen. Man ist Titelsponsor, man gibt Know-how, man gibt auch Personal, man gibt Input, aber man hat eben nicht das große Risiko. Ne? Am Ende ist das größte Risiko, dass der Ferrari-Motor nicht so will, wie Haas will. Aber es scheint ja so zu sein, dass der Ferrari-Motor ein guter Motor ist. Die Frage ist, ist er auch ein sehr guter Motor, vor allem gegen den Mercedes? Also man ist auf alle Fälle mal auf einem Niveau mit Red Bull Powertrains. Kann man auch nur den Hut vorziehen übrigens, was Red Bull Powertrains da aufgebaut hat. Sprechen wir später bestimmt auch nochmal mehr drüber. Aber für die jetzige Situation und auch für, sage ich mal, die nächsten 2-3 Jahre, glaube ich nicht, dass Toyota da irgendwie mehr machen wird. Außer Gene Haas möchte unbedingt verkaufen. Wenn Gene Haas unbedingt verkaufen möchte, dann bin ich gespannt, ob Toyota zumindest mal ein Angebot abgibt und ob man dann vielleicht sogar noch bis 2029 bewusst mit Ferrari-Motoren fährt und erstmal so das Ganze als Spielwiese für die Ingenieure und für potenzielle junge Fahrer nimmt, und gar nicht mal selber jetzt einen Motor bauen möchte, weil da einfach noch nicht klar ist, wie sieht das Motorenreglement nach 2029 aus. Und das betrifft dann auch General Motors, das betrifft dann auch alle anderen, die sich jetzt entschlossen haben, dabei zu sein, auch Audi. Das wird sehr, sehr spannend. Und einstweilen sehe ich das bei Haas jetzt einfach mal als extrem positive Synergie an, dass man das hat, was man hat und das nutzt, um erfolgreich zu sein. Und das kann erfolgreich sein. Die Frage ist nur, wie viel Erfolg sie haben werden.
Ja, auch das werden wir dann eben in Australien sehen. Du hast gerade gesagt, die Konkurrenz aktuell, zumindest auf dem Zeitentableau bei diesen Testfahrten, war Alpine. Die haben bekanntlich jetzt den Mercedes-Motor und dann werden wir sehen, wie sich das eben im Mittelfeld verhält. Kommen wir jetzt zu einem anderen Team, was früher tatsächlich mal ganz kurzzeitig auch mit Toyota-Motoren unterwegs war. Jetzt mit Mercedes-Motoren kommen wir zu Williams. Und die waren ja so ein bisschen am Anfang das Team, was am meisten von sich reden gemacht hat, weil man eben in Barcelona gar nicht da war. Der Williams-Bolide, der noch nicht bereit war eben für Barcelona, aber in Bahrain eine sehr solide Vorstellung geliefert hat. Man hat insgesamt 790 Runden drehen können. Also im Vergleich zu dem, was andere eingebüßt haben, die in Barcelona dabei war, hat man da die Entwicklung, glaube ich, jetzt auf einem guten Level. Zeitentechnisch, Kevin, war es noch nicht ganz so. Auf den Zeitentableaus der schnellen Runden hat man Williams noch nicht weit oben gesehen. Da fehlten, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, immer noch knapp 2 bis 2,5 Sekunden zur Spitze. Aber ich glaube, das war auch nicht der Anspruch, mit dem Williams nach Bahrain gegangen ist. Denn wichtig war, dass man die Zuverlässigkeit testet, dass man Runden dreht. Und das haben Carlos Sainz und Alexander Albon gemacht. Und Williams ist jetzt natürlich so ein bisschen gerade im Kampf um dieses berühmte Best of the Rest im Mittelfeldkampf, so ein bisschen auch das Fragezeichen, weil man eben weiß, es ist dieser Mercedes-Motor im Heck. Man weiß, bei Williams ist viel vorangegangen in der letzten Zeit und man schaut positiv drauf, aber man hat eben noch nicht wirklich was gesehen, was Williams irgendwo einordnungsbar macht, zumindest ich nicht. Was ist so dein Gefühl? Wie wird Williams in Australien da stehen und vor allen Dingen, wie hast du Williams jetzt in Bahrain in den 2 Wochen erlebt?
Also zuallererst kann man, glaube ich, festhalten, dass sie Barcelona verpasst haben, war wirklich nicht schlimm. Also im Gegenteil, es hat Kosten gespart, es sah natürlich blöd aus und ja, du hast eine Testlackierung nicht zeigen können, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie die dann einfach mal irgendwann im Laufe der Saison da mal an einem Rennwochenende bringen, einfach um den Fans da was zurückzugeben. In Bahrain selber, finde ich, hat jetzt der Williams keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber, dass James Vowles so oft gesagt hat, dass so diese ganzen Berichte über 20 bis 30 Kilogramm Übergewicht und dass die Crashtests nicht bestanden worden sind, ein bisschen übertrieben waren, heißt ja, dass da was dran ist. Und heißt ja, dass das auf eine kleinere Ebene gesehen schon so war. Und ich meine, das mit dem Crashtest haben sie ja auch quasi zugegeben, indem sie gesagt haben, wir haben das Auto so spät wie möglich fertiggestellt und dann gehst du halt das Risiko ein, dass nicht alle Teile homologiert sind am Ende und du das nicht auf die Strecke bringen kannst. Also, ne, also da ist schon Rauch, wo Feuer ist. Und ich glaube, man ist da auch im Hintertreffen. Weil, also du weißt das ja und ich hab's mal gewusst, wie es ist, Gewicht zu verlieren. Ja, das dauert. Ja. Und das ist mühsam. Ja. Und wenn man es dann aber schafft und in guter Form ist, dann ist man auch schneller, ja, als mit viel Gewicht. Und ich glaube, alle Mercedes-Motoren haben noch nicht annähernd aufgedreht. Und trotzdem glaube ich, dass Williams aktuell zumindest mal bei den Mercedes-Teams hinter Alpine steht. Der Vorteil, den Williams aber hat, ist, dass sie 2 gute Fahrer haben, während Alpine nur 1 guten Fahrer hat. Und das ist was, das könnte dann zum Pfund werden, wenn es dann darum geht, so diese doppelten Punkte einzufahren. Es ist halt gerade jetzt so ein Spiel bei Williams, wo du schon ambitionierter bist durch das letzte Jahr und wo du eigentlich schon wirklich in die richtige Richtung willst, aber die Strukturen immer noch so altbacken sind, dass du noch nicht alles auf einmal schaffen kannst. Und dann sprichst du bei Williams mal locker von einem Plan, der, sagen wir mal, wir sind jetzt so, seit wann ist Vowles da? 3 Jahre? 3 Jahre ist James Vowles jetzt da? 2 oder 3? So, sagen wir mal 3. 2022, ich weiß nicht, ob es 2022
war. Vorher war noch Jost Capiton, ne? Unvergessen. Ja. Liebe Grüße.
Ja. So, und das braucht ja alles Zeit. Das braucht ja alles Zeit. Er muss diese gesamten Strukturen in Grove, wo ja noch mit rudimentärsten Sachen gearbeitet worden ist, alles irgendwo aufreißen. Und dass die letztes Jahr so gut waren, vielleicht war das gar nicht mal so sehr auf dem Papier, was sie sich vorher so in die Kapsel gelegt haben und dann nochmal reingeguckt haben am Ende des Jahres. Und von daher, glaube ich, ist man weiter auf einem guten Weg. Und man konnte ja die Daten von Mercedes so oder so bekommen. Also man hat auch eigene virtuelle Track-Tests gemacht dann mit Barcelona. Und ich glaube, es wird einfach ein bisschen Zeit brauchen, Updates brauchen, um das Auto vom Gewicht her dahin zu bringen, wo man noch besser sein kann. Aber die Leistung des Motors wird helfen, dass man generell besser ist. Und die Rundenzahl passt. Ja, also das Auto ist jetzt nicht auseinandergefallen. Es gab jetzt auch, glaube ich, bei Williams, also ich müsste mich wirklich sehr vertun, jetzt auch keine grundsätzlich technischen Defekte am Auto. Ja, es war halt einfach nicht so schnell insgesamt. Und ich glaube, das merkst du dann vor allem in Australien, wenn du da doch noch ein bisschen mehr Gewicht hast, auch wenn du die Leistung freischalten kannst. Deshalb glaube ich, ist Williams da noch ein bisschen hinter Alpine. Und mit Haas ist es dann auch spannend. Ne? Also ist dann das mit dem Gewicht so ein Thema, dass der Motorvorteil, den man gegenüber Ferrari hat, dann auch nicht groß genug ist? Ist man dann also hinter Haas, also hinter Alpine und Haas? Oder schiebt man sich sogar noch vor Haas? Also das wird was sein, das muss man beobachten. Aber für den ersten Start nach dem etwas chaotischen Anfang in Barcelona waren das jetzt zwei richtig gute Testwochen für Williams, wo man viel gefahren ist, wo man viele Daten sammeln konnte und woraus man auch seine Schlüsse ziehen wird. Und ich glaube, dieses Team wächst und dieses Team gedeiht, aber trotzdem ist man noch echt in der Blütezeit, die man, glaube ich, in den nächsten Jahren erreichen kann. Das wird noch dauern.
Ja, das ist natürlich eine Sache, die man aufbauen muss. Was man aber schon mal festhalten kann, dieser absoluten Panik, Momente, die man ja hatte, als die ersten Verkündungen so ein bisschen reinplätscherten, dass Williams eben in Barcelona nicht dabei sein wird, die sind, glaube ich, ausgeblieben. Für Panik sorgt derzeit ein anderes Team, über das sprechen wir aber später noch. Erstmal machen wir jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir, lieber Kevin, über ein Team, auf das ich mich ganz besonders freue, nämlich Ferrari. Ich glaube, das, was alle wissen wollen, das, was alle hören wollen, das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und die große Nachbesprechung der zweiten Testwoche in Bahrain. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, auf den viele Formel 1 Fans, viele Ferraristi natürlich warten. Wir sprechen über Ferrari und wir sprechen gut über Ferrari. Was soll man anderes sagen? 745 Runden, ein grundsolider Motor. Wir haben ja gerade auch Haas gehabt, auch Ferrari-Motor. Das heißt, dass Aggregat, das rennt. Und nochmal eine ganz große Überraschung gab es in Bahrain, Kevin. Den Flip im Heckflügel. Ferrari hat nochmal ein ganz anderes Konzept. Wir haben uns ja letzte Woche so ein bisschen, die YouTube-Zuschauer erinnern sich, mit unseren Händen da die einzelnen Front- bzw. Heckflügel natürlich. Heckflügel.
Kannst du das jetzt mal zeigen für unsere YouTube-Zuschauer, die immer mittwochs auf YouTube, also sucht mal Starting Grid bei YouTube, immer mittwochs die Folge auch als Podcast sehen können. Da bin ich jetzt gespannt drauf, wie du das zeigst.
Also nicht machbar mit zwei Händen. Also man hat da nochmal tatsächlich richtig einen rausgehauen mit einem drehbaren Heckflügel, der eben sich komplett einmal um die eigene Achse dreht. Es kommt wieder Innovation aus Maranello. Es kommt ein wirklich solider Motor aus Maranello, auch bei den Starts. Und die Frage wird wirklich sein, wie wird dieses Thema in Australien und vielleicht auch in den Rennen darauf noch eben den Rennverlauf beeinflussen. Denn ein guter Start kann auch mal jemand, der sich vielleicht schlechter qualifiziert, ein paar Positionen nach vorne spülen. Und Ferrari kriegt das momentan mit am besten hin, auch eben aus dieser Startbox bei diesen Übungen raus in die erste Kurve einzutauchen. Und es macht Hoffnung. Die Ferrari-Fans, liebe Grüße an der Stelle an Anthony, haben Hoffnung. Man hofft auf den großen Titel, den ersten Fahrer-WM-Titel seit Kimi Räikkönen. Und ich glaube, so gut wie die Chancen jetzt nach diesen Testfahrten sind, waren sie zumindest in der näheren Vergangenheit noch nicht, oder? Also klar, Mercedes schwebt mit den quasi als Sandsack nur an einem dünnen Seil befestigt über unseren Köpfen, aber am seidenen Faden. Und wenn Mercedes dieses Jahr wieder vorne fährt, dann kann ich euch sagen, wird Toto Wolff den wieder auspacken, den seidenen Faden. Aber Kevin, Ferrari, das ist doch erstmal bravissimo, oder?
Ja, also ich glaube, diese 3 Wochen waren einfach ganz wichtig für das Team, um zu sehen, wir haben den richtigen Weg eingeschlagen nach China 2025. Nachdem man sich entschlossen hat, die Saison abzuhaken und komplett die Entwicklung auf 2026 zu ziehen, also man hat ja auch genug Zeit und man hätte jetzt auch keine Ausreden gehabt, wenn das nicht so gewesen wäre, dass man wirklich stark dabei war. Und so gesehen war man ja, glaube ich, 2-mal Testmeister, ja, einmal in Barcelona und dann jetzt Bahrain 2 auch mit den schnellsten Runden von Leclerc jeweils. Nee, warte mal. War es nicht einmal Hamilton? Ist ja auch egal. Jedenfalls war es 2-mal Ferrari.
Ich glaube, in Barcelona war es mal Hamilton, ja, genau.
Ja. Und du hast die Innovation angesprochen. Also es ist ja nicht nur dieser drehbare Heckflügel gewesen, den man da mal ausgepackt hat, der ja total irre war, ja. Also keine Ahnung, was die für eine Korrelation daraus gezogen haben. Es gibt ja noch dieses Winglet am Auspuff, wo man ja eigens dafür die Hinterachse sogar ein bisschen verschoben hat, damit das halt in den Regularien so passt, dass man dieses Winglet da drin haben kann. Und das finde ich total schön zu sehen, dass es jetzt mal Ferrari ist, die da vorangehen, wo andere Teams gucken und sagen, oh, das müssen wir uns mal anschauen. Also ob wir da rankommen oder nicht, weil gerade dieses Winglet wird extrem schwer für andere Teams umzubauen, weil wenn das den gewünschten Effekt hat, ja, dass man die warme Luft des Auspuffes noch ein bisschen mehr für sich nutzen kann, ohne dabei aber das Reglement zu verletzen. Gut, man weiß nie, wer Protest einlegen wird dagegen irgendwann, wenn das wirklich erfolgreich sein wird. Dann dieser drehbare Heckflügel, wo man ja das Gefühl haben kann, zumindest, dass diese Luft, die dann von dem gedrehten Heckflügel auch nach unten geleitet wird, eben auf dieses Winglet und dann nochmal mehr den Effekt dann hat, dann ist das schon richtig stark. Und jetzt ist die Frage, während wir über Sandsäcke mit Sternen sprechen, hatte Ferrari auch einen kleinen Sandsack mit dabei. Und Charles Leclerc hat diesen letzten Testtag nochmal hinten raus so ein bisschen Druck gemacht. Auch aufs Team wohl, hat gesagt, kann ich ein bisschen mehr pushen, kann ich ein bisschen mehr pushen. So, also man muss sich ja immer selber die Frage stellen, wie viel können wir zeigen und wie viel nicht. Ich glaube schon, dass Charles Leclerc es für sich selber brauchte, nochmal so ein paar Push-Runden zu fahren. Einfach um das perfekte Gefühl für das Auto zu bekommen. Weil Leclerc ist ja so ein Grenzgänger, was das Limit angeht. Ja, da lebt er für. Und da ist er auch am stärksten. Ist einer der stärksten Qualifier, wenn er genau das machen kann. Aber wie aggressiv ist das Auto mit all den Sachen, die du einsetzen kannst, sei es aktive Aerodynamik, Boost-Button, Overtake-Mode, also all das, was du zuschießen kannst. Ja, wie musst du in die Kurven? Das war ja, er ist ja wirklich teilweise gedriftet. Ja, dass er den Wagen nicht weggeschmissen hat irgendwann, das war ja alles. Das war ja spektakulär, also für Testfahrten. Und ich glaube, trotzdem muss man wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig sein, die Rolle von Ferrari nicht so hoch zu hängen. Und ich schicke auch Grüße an deinen Bruder. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, da nicht zu euphorisch zu sein nach diesen Testfahrten, weil es so gut funktioniert hat. Es gab keinen technischen Defekt am Ferrari-Motor. Im Gegenteil, der ist gelaufen und gelaufen. Es gab also eine Situation, wo Lewis Hamilton ausgerollt ist, aber das war einfach nur ein Test, dass man den Tank leer fährt. Ja, also da war sonst nichts. Und ich glaube, was auch sehr positiv ist, ist, dass Lewis Hamilton so positiv ist. Also es werden die Leute ungern hören wollen, aber Charles Leclerc wird Lewis Hamilton brauchen, um Weltmeister zu werden. Das ist einfach so. Du wirst, also ich lege mich mal fest, also Max Verstappen wird nicht Weltmeister, glaube ich, weil es wird dieses Jahr auf jeden Fall zwei starke Fahrer eines Teams brauchen, um einen Fahrer aus dem jeweiligen Team zum Weltmeister zu machen. Und das ist Isaac Hadjar nicht. Also wenn ein Ferrari-Fahrer Weltmeister wird, dann braucht er den anderen Fahrer genauso sehr. Und Charles Leclerc wird es helfen, wenn ein Lewis Hamilton sich wohlfühlt im Auto und motiviert ist und sich mit dem Auto als eine Einheit fühlt. Ja, und diesen Eindruck kann man bekommen, dass Hamilton das gefällt, was Ferrari da auf die Strecke gestellt hat. Ja, und jetzt müssen wir einfach abwarten, was an Sandsäcken ausgeladen wird aus dem Mercedes. Und dann vielleicht auch hoffen, dass auch Ferrari noch ein paar Sandsäcke dabei hatte. Weil ich glaube, dann wird es wirklich spannend. Das Auto ist innovativ, das Auto ist schnell, das Auto sieht gut aus. Es ist zu perfekt. Es ist eigentlich, muss man sagen, es ist zu perfekt. Also man muss zwangsweise auf die Euphoriebremse drücken, weil auch wenn es viele vielleicht nicht hören wollen, die Formel 1 braucht Ferrari jetzt vorne. Also es wäre jetzt wichtig, dass Ferrari diesen Reglementwechsel damit beendet, dass sie weit vorne mitfahren werden. Weil es gibt eben diese Strahlkraft, die diese Marke hat, und es gibt diesen Wunsch vieler Leute da draußen, dass Ferrari erfolgreich ist. Und das würde der Formel 1 gut tun, das würde Ferrari selber gut tun, der italienischen Seele gut tun und vielen, vielen Millionen Fans von Ferrari auf der ganzen Welt auch. Man hat sehr viel leiden müssen in den letzten Jahren und sehr viel einstecken müssen auch in den letzten Jahren. Es scheint alles angerichtet zu sein und das macht, glaube ich, den meisten mit am meisten Angst, dass es eben so gut war in Bahrain und auch in Barcelona. Und ja, es steht und fällt ein Stück weit damit, was Mercedes da noch rausholt aus dem Motor und was Ferrari vielleicht noch rausholen kann. Also, let's wait and see, aber könnte weit nach vorne gehen dieses Jahr. Ja.
Ja, und ich glaube, die Formel-1-Welt wartet darauf, dass Ferrari eben wieder vorne mitfährt. Das darf man nicht vergessen, sie kamen wirklich aus einer für Ferrari-Verhältnisse echt bitterbösen Talsohle Ende letzten Jahres. Und ich glaube auch wie du, Charles Leclerc brauchte das auch nochmal. Ich glaube, ganz Ferrari, ganz Italien brauchte das nochmal, dass man bei den Testfahrten eben gute und sichtbare Ergebnisse hat. Vielleicht ist es aber meine persönliche Vermutung, deshalb das Sandbagging eher, sehe ich eher mehr auf Seiten auch Mercedes als bei Ferrari, weil ich schon glaube, für die war es wichtig, dass man sehr früh das erste Statement setzt, um eben genau, wir erinnern uns ja, im Winter gab es dann ja auch so Gerüchte, dass abgeworbene Renault-Techniker erzählt hätten, der Renault-Motor, den sie schon halb fertig hatten in Viry, der wäre besser als das, was Ferrari da baut. Aber da sieht man auch, dass da wahrscheinlich nicht viel dran war. Denn der Motor scheint aktuell auf jeden Fall das Herzstück des Ferrari zu sein. Er ist konstant, er ist gut und mit den kleinen Gadgets, die man bis jetzt so am Auto hat, scheint es auf jeden Fall eine runde Mischung zu werden. Und die Hoffnung, dass Ferrari wieder eine Weltmeisterschaft einfahren kann, die lebt zumindest. Ja, gerne, du hast noch einen Punkt.
Nee, tut sie. Und ich glaube, das ist gut. Das ist gut, dass Ferrari da so stark reingekommen ist jetzt und ja, es ist viel zu gut.
Aber das wirklich Positive ist, Kevin, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen thematisiert, wenn dieser Ferrari wirklich Weltmeisterpotenzial hat, dann hat man, glaube ich, jetzt das Duo an den Volants mit Lewis Hamilton, mit Charles Leclerc, was wirklich auch dann bereit ist. Man braucht diesen Wingman, das wird... Wer es dann auch sein wird, das ist ja auch nochmal die Frage. Jetzt sind die Karten ja auch ein bisschen neu gemischt. Es ist ein ganz neues Reglement. In den Jahren zuvor war es eben Charles Leclerc, der ein bisschen am Peak war. Ich weiß es nicht. Ich würde auch, wenn du mich fragst, sehe ich da auch Leclerc eher. Ne? Aber wer weiß. Ne? Aber ich glaube auch, dass das wird noch viel ausmachen. Und auch ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast mit Max Verstappen, der dem Anschein nach auf jeden Fall nicht böse gemeint, nicht respektlos gemeint, aber den schlechtesten Wingman an seiner Seite hat. Das könnte Ferraris, wirklich auch noch Ferraris Ass im Ärmel sein. Und welche Ironie der Geschichte, Kevin, dass das Team, was mit Gives You Wings wirbt, den Wingman nicht hat, den es braucht, Weltmeister zu werden.
Die letzten Jahre nicht, ne?
Die letzten Jahre nicht, ja. Ja, aber Ferrari, glaube ich, wirklich Chapeau auch von meiner Seite aus. Ich war ja ein sehr lauter Kritiker auch des Teams aus Maranello, aber das, was man da bis jetzt gezeigt hat, das renkt mir wirklich Respekt ab. Und kommen wir damit zum Platz 5 dieser Rundentabelle, und das sind tatsächlich die Racing Bulls. 734 Runden, und ich muss dabei bleiben, Kevin, auch nach Bahrain 2. Der Bolide ist wunderschön, dieses Weiß mit dem Dunkelblau ins Schwarze hinein. Wie du schon sagst, es sieht klein aus, er sieht schick aus, aber er bleibt auf der Strecke irgendwie für mich das farbloseste Auto, was wir haben. Man fährt normale Rundenzeiten, man fährt normale problemlose Stints. Aber es ist nichts, an dem ich mich irgendwie dranhängen kann, wo ich sage, wir haben ja gerade viel über Haas und auch schon über Alpine und Williams gesprochen. Und die Racing Bulls, ich könnte dir Stand jetzt nicht sagen, wo sie sich da einordnen. Was man, glaube ich, sagen kann, und das in aller Deutlichkeit nochmal gesprochen, der Motor, den Red Bull Powertrain zusammen mit Ford gebaut hat, der übersteigt wirklich meine Erwartungen massiv und ist, glaube ich, echt ein Ding, dem man gar nicht genug Respekt zollen kann, weil wir dürfen nicht vergessen, da steht eine Getränkemarke im Endeffekt, ja, die einen Formel-1-Motor, einen Hochleistungsmotor gebaut hat, zusammen mit Ford. Und das ist auf jeden Fall aller Ehren wert, aber die Racing Bulls, die tue ich mich am schwersten mit, die irgendwo einzusortieren. Und das ist ja eigentlich auch die DNA der Racing Bulls. Sie springen von wie ein wild gewordener Stier von oben nach unten und immer irgendwo. Was sind so deine Einschätzungen? Hast du vielleicht irgendwas gefunden, was dir einen Punkt gibt, an dem du die Racing Bulls einsortieren würdest?
Nee, also in Vorbereitung auf die Ausgabe, ich wusste, dass wir auch über sie sprechen werden, sie waren so blass. Also sie waren wirklich blass. Sie sind gefahren, ja. Also das ist wirklich so gewesen, bis auf einen Tag, wo, glaube ich, ein bisschen Probleme bei Lawson war am Auto. Aber der Motor, ja, ich kann mich da dir nur anschließen. Also was Red Bull da bei Red Bull Powertrains auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich allererste Sahne. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Und trotzdem, auch für die Racing Bulls gilt im Grunde genommen das Gleiche, wie es für Haas gilt. Ne? Also wenn jetzt die Mercedes-motorisierten Mittelfeldteams auch den Sprung nach vorne machen, weil sie noch nicht alles gezeigt haben, dann wird es für die eng. Dann kämpfen die vielleicht mit Audi um so den Platz im Niemandsland, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, das ist auch das, wo man sie einschätzen kann. Also wir reden dann wirklich so über aktuell Platz 8, 9 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, wo sie dann fahren. Ne? Also wenn wir Cadillac und Aston Martin, gehen wir mal nach unten, dann haben wir Audi und die Racing Bulls, dann haben wir diesen Pulk Haas, Williams, Alpine. So. Und dann, also sie sind irgendwo in diesem Zwischenbereich. Die Frage ist, und das gilt ja auch für Red Bull oben, inwiefern ist Red Bull Powertrains, ist der Motor in der Lage, Spitzenleistungen zu zeigen, auch auf längere Sicht? Ne? Also wie viel Peak hast du im Motor noch drin? Weil ich glaube, dass das Auto aerodynamisch ist, ist auch da sehr solide aufgestellt fürs Mittelfeld. Ist jetzt nichts Extremes, ist jetzt, und ich glaube, das wird auch so ein bisschen die DNA der Racing Bulls werden. Es wird ein Auto sein, was im Grunde jeder junge Fahrer fahren kann, ohne dass man das Gefühl hat, der ist damit komplett überfordert. Ne? Anders als bei Red Bull, wo man jetzt schon den Eindruck hat, dass Isaac Hadjar sich sehr anstrengen muss, dieses Auto zu fahren. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sowohl Lindblad als auch Lawson haben das aber sehr gut gemacht. Es wirkt alles ein bisschen leiser dieses Jahr bei Racing Bulls, finde ich. Es ist nicht so, dass man, also ich finde, dieses Auto ist schick, ja, aber es ist halt auch leiser als das letztjährige Auto irgendwie. Also es ist halt da, ne? Und genau das wollen sie ja sein, da. Sie wollen dabei sein, sie wollen dann die Möglichkeiten nutzen, die ihnen gegeben wird. Die Frage ist, wie viele Möglichkeiten werden sie wirklich bekommen in dieser Saison? Und da, glaube ich, ist es eher rar gesät, aber das könnte ein Vorteil sein für Lindblad vor allem, der sich dann relativ ruhig in seine Formel-1-Laufbahn einfahren kann. Und Liam Lawson, der für mich auch in den nächsten Jahren gesetzt sein könnte bei den Racing Bulls, einfach als arrivierter Fahrer, der auch einen jungen Fahrer Input geben kann, helfen kann bei der Entwicklung. Also, ich schätze mal, ich muss mir noch mehr Gedanken zu machen, dann auch mit Hinblick auf unsere Saisonvorschau, wo ich sie wirklich dann final einordne. Aber ich habe sie eher so in diesem Niemandsland-Bereich mit Audi in meiner Liste. Ja, und du?
Ich sehe sie tatsächlich so ein bisschen hinter diesem Block Alpine, Haas, Williams, bin ich vielleicht eher auf Höhe mit Williams am Anfang. Du hast aber gerade in mir tatsächlich einen sehr spannenden Gedankengang eröffnet, wo du gerade auch das Thema Punkte ansprichst, also beziehungsweise Racing Bulls Stand und den Faktor, dass wir eben diese Wingmans dieses Jahr sehr stark haben. Wenn wir mal in die letzte Saison gehen, man hatte mit Kimi Antonelli einen Fahrer, der in einigen Rennen eben nicht einfach in die Punkte gefahren ist, ein Lewis Hamilton, der oft diese Plätze verpasst hat, Yuki Tsunoda, der da de facto nicht vorkam. Wenn diese Top-4-Teams, selbst wenn wir jetzt Isa Katscha mal rausrechnen, wird das auch für diese Mittelfeldteams wirklich am Anfang, glaube ich, wieder sehr schwer, Punkte einzufahren, weil man eben die beiden Fahrer der jeweiligen Teams wahrscheinlich punkten werden. Und dann wird es für die Racing Bulls natürlich Stand jetzt ein bisschen schwerer, weil man dann noch eben Haas und Alpine augenscheinlich vorhat, vielleicht Williams sich mit Audi da so ein bisschen balgt. Also das könnte tatsächlich auch noch eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Wie kommen die Teams an Punkte? Gerade so wie die Racing Bulls, wie Audi. Und die Racing Bulls waren ja eigentlich immer ein Team, was ja doch mal mit ein paar Punkten aus den Rennen kam. Also da ist natürlich dann auch die Frage, wie sich das darstellen wird. Ja, aber für mich bleibt das Mysterium eins der schönsten Autos dieser Saison, aber auch irgendwo am Ende doch eins der farblosesten. Das ist
ja, aber wenn wir das mal abgehen, ne? Also du hast Williams, hast du Sainz und Albon. Stärkeres Fahrerduo. Du hast bei Haas Berman und Ocon, ist ein stärkeres Fahrerduo. Mhm. Du hast bei Alpine Gasly, das ist das schlagbare Team, weil Pinto ist es nicht. So, dann bist du selber mit Lindblad und mit Lawson, wo du weißt, dass Lawson eine sehr beständige Größe ist, aber wie gut ist Lindblad wirklich? Das werden wir dann auch erst sehen. Richtig. Du hast mit Audi, Bortoleto und Hülkenberg, ist für mich das stärkere Fahrerduo. Aston Martin wird sich berappen über die Saison berappeln. Die haben faktisch auch das stärkere Fahrerduo, finde ich. Also Stroll und Alonso, an guten Tagen sind sie schon besser als Lindblad und Lawson. Und Cadillac nehmen wir jetzt mal raus, weil Cadillac einfach das Jahr hat, wo sie machen können, was sie wollen. Also das wäre eine Sensation, wenn sie Punkte holen. So, und dann hast du schon recht. Also wenn wir davon ausgehen, dass die ersten vier Teams immer ganz oben sind, hast du sieben Plätze, die in den Punkten sind. Hadja wird mal rein, mal rausfallen, ja. So, und dann hast du drei Plätze, die noch zu vergeben sind. Und da habe ich die Racing Bulls jetzt nicht so auf meinem Zettel, zumindest nicht zur Saisonstart. Also das ist schon ein Punkt, dass die Mannschaftsstärke sozusagen, wenn du jetzt nur auf die Fahrer beziehst, dieses Jahr extrem wichtig sein wird. Das heißt, du wirst wirklich sehr viel zusammenarbeiten müssen, um das maximale Ergebnis für das Team rauszuholen. Das ist auch wiederum so ein Charme einer Reglementänderung, dass wir jetzt auch da wieder mehr Teamwork sehen müssen, weil du dich gegenseitig pushen musst, um nach oben zu kommen. Noch viel, viel mehr als in den letzten Jahren, wo diese Sensationsergebnisse auf ganz andere Weise gekommen sind. Aber vielleicht tun wir denen auch Unrecht. Ja? Also vielleicht ist das ja gar nicht so und die sind da auf einmal super, super stark.
Super, super stark. Super, super Spieler. Ach, da war er wieder. Auf jeden Fall die Racing Bulls, das große Fragezeichen. Und ich bin sehr gespannt, ob wir bis zur Saisonvorschau, auf die ich mich schon sehr freue, eine kleine Erleuchtung haben werden oder ob uns da auch keine Flügel wachsen werden. Kommen wir nun zum Team. Kompakt, modern, mit Stern. Mercedes. Sandbagging ist einfach das Wort, was momentan über dieser Boxengasse schwebt, über dieser Boxenmauer von Mercedes. Man hatte einige kleinere Zwischenfälle, nichts Großes. Man hat bei den Zeiten immer vorne mitgekämpft. Dem Vernehmen nach vielleicht auch mal das ein oder andere Mal eine beste Rundenzeit nicht mitgenommen, um da irgendwie ein bisschen was rauszunehmen noch im letzten Sektor. Ja, das wird natürlich die große Frage, wie viel geheime Power diese ganze Verdichtungsaffäre und was macht Mercedes dann in Australien? Und Kevin, was glaubst du, wie viel Schockmoment wird Mercedes und vielleicht auch die Mercedes-motorisierten Teams uns noch liefern in Australien? Und natürlich vorab einmal noch die Frage, wie hast du sie jetzt bei den Tests wahrgenommen? Man muss sagen, bei den Tests wirkten sie, das war ja schon in der ersten Woche so, wo ich ja letzte Woche diese provokante Frage gestellt habe, ist der Stern schon am Verglühen? Sie wirken nicht so super, super, ja, wie kann man das sagen? Super, super. Sie wirken nicht so souverän, wie alle sie auf dem Zettel hatten, aber trotzdem glauben wir alle irgendwo, dass diese Souveränität in Australien dann im Grid steht. Wo ordnest du dich da aktuell ein? Was ist dein Bauchgefühl in Richtung Mercedes?
Wo haben die nicht souverän gewirkt?
Ja, die hatten ja immer mal wieder so kleinere. Da ist mal das Auto ausgerollt. Die Zeiten waren eben nicht diese brachial guten Zeiten, die man vielleicht erwartet hat. Und also das ist ja dann die Frage, ist es dieses berühmte Sandbagging oder sind sie einfach nicht wirklich dieses, weil wir haben ja alle damit gerechnet, wenn wir ehrlich sind, dass sie als unangefochtenes Spitzenteam, ähnlich wie 2014 bei den Tests allen davonfahren, komplett ohne Probleme bleiben. Das ist es ja nicht geworden. Am Ende hat man zumindest aus kleinen Wunden auch mal geblutet. Die Zuverlässigkeitskönige waren in dem Fall die Ferrari-Teams, das muss man schon so sagen, aber wie gesagt, die Frage ist, wie viel Schein ist da und wie viel Sein ist da?
Sehr viel Schein. Aber im Positiven für sie, weil ich glaube, da wird in Australien mal so richtig, richtig der Daumen drauf gehalten auf das, was in diesem Auto steckt. Also ich glaube, da fallen die Hüllen. Ich glaube, da werden die Sandsäcke mal tonnenweise aus dem Auto genommen. Also ja, sie haben jetzt nicht die allerbesten, schnellsten Zeiten gehabt, aber die Longrun-Zeiten waren schon teilweise wirklich stark. Und auch die Beständigkeit in den Longrun-Zeiten von George Russell vor allem waren sehr, sehr stark. Wir müssen jetzt differenzieren. Die Probleme hatte die meiste Zeit Kimi Antonelli. Das ist natürlich schade für ihn gewesen, aber positiv für Mercedes, wenn George Russell im Auto war, waren die eigentlich immer richtig gut mit dabei. Und es stimmt auch, sie haben nicht diese brachial schnellste Runde gesetzt und ich glaube, das hat durchaus politische Gründe, weil man jetzt niemandem irgendwie Öl fürs Feuer geben möchte. Ah, schaut her, das ist er, ne, der Vorteil, den sie haben. Sondern man ist ja jetzt in der Position, dass man ein Stück weit abwarten muss, was die anderen Teams jetzt machen. Stimmen sie jetzt für eine Verschärfung der Kontrollen? Stimmen Sie dafür, dass es eventuell technische Veränderungen geben wird nach August oder stimmen Sie da vielleicht sogar dagegen? Und da wird natürlich jetzt jedes Team mit seinem Motorenhersteller sprechen und gucken, was ist da möglich und was kann man machen. Und das wird sehr spannend, weil es besteht ja die Möglichkeit, dass da nichts dran ist. Es besteht ja die Möglichkeit, dass Mercedes da nichts Illegales tut oder sowas. Ne? Also alle reden darüber, ja, ne, Verdichtungsverhältnis. Aber was ist, wenn da alles sauber ist? Dann gucken sie alle doof aus der Wäsche. Also es ist schon erstaunlich und ich traue es einem Team besonders zu, dieses Sandbagging auf die Spitze zu treiben. Das ist nämlich Mercedes, weil ich finde es erstaunlich, dass sie das so professionell abgeben, diese Favoritenrolle, was sie ganz augenscheinlich stark macht, nämlich die Motorentwicklung, dass das jetzt so runtergespielt wird. Nochmal, es betrifft ja wirklich vier Teams. Das heißt, sie müssen genau aufpassen, wie sie jetzt sprechen in der Öffentlichkeit. Sie müssen aufpassen, was sie zeigen auf der Strecke. Und sie müssen jetzt hoffen, dass sie durch diese 10 Tage durchkommen. Das ist jetzt wahrscheinlich nur noch 7 Tage oder 3 Tage, 4 Tage, keine Ahnung, wann das da damals bekannt gegeben wurde, wann es dann zu einer Abstimmung kommt. Und wenn sie da durchkommen und wenn dann alles so bleibt, wie es ist, dann glaube ich, werden sie in Australien allen das Fürchten lernen, weil ich befürchte es, nicht aus Mercedes-Sicht, weil aus Mercedes-Sicht kann man einfach dann nur sagen, okay, das ist einfach der Primus in der Motorentwicklung. Aber ich befürchte für die Spannung zu Beginn, der Vorteil für Ferrari ist der Start. Ne? Also, dass du nicht unbedingt vorne starten musst, aber ich glaube, die erste Pole-Position, die wird von einem Mercedes-Fahrer geholt. Die zweite Pole-Position wird von einem Mercedes-Fahrer geholt und die dritte Pole-Position wird auch von einem Mercedes-Fahrer geholt, weil, ich wage mir nicht zuzutrauen, zu sagen, wie viel Prozent sie vom Motor schon aufgedreht haben. Aber ich glaube, es ist noch ein guter Prozentbetrag mehr drin, um auf die 100% überhaupt zu kommen. Und das ist schon beeindruckend. Und da weiß ich nicht, ob die Konkurrenz darauf vorbereitet ist, ob wir darauf vorbereitet sind. Aber ich glaube, dass Mercedes als ganz klarer Top-Favorit in die Saison geht und es andere Teams sehr schwer haben werden, sie auf der Strecke so zu schlagen, dass man sagt, ja, okay, also da gibt es ein anderes Team, das so davor stoßen kann. Weil dann sprechen wir über McLaren noch dazu. Dann wird es für Ferrari natürlich ein Ritt, ne, da hochzukommen. Dann hast du Red Bull als eher vierte Kraft, glaube ich, dann noch. Auch da musst du über die Saison gucken, wo die Entwicklung ist. Aber ich glaube, das Mercedes-Werksteam, das kann schon mit einem guten Gefühl aus diesen Testfahrten kommen. Die haben sehr viele Runs mit viel Gewicht gemacht. Die haben sehr viele Rennsimulationen gemacht. Und da sind die Zeiten einfach wirklich gut gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Und so schön das irgendwo war und so sehr man das natürlich ein Stück weit mitnimmt, dass Ferrari da jetzt die schnellste Zeit gesetzt hat am Ende. Ich glaube, dass da sowohl Max Verstappen als auch George Russell ein bisschen was zurückgehalten haben, weil ich glaube nicht, dass Ferrari jetzt natürlich das schnellste Auto im Feld ist. Was noch spannend werden könnte, ist die Sache mit dem Benzin bei den Mercedes-Teams, weil Petronas ganz offensichtlich Kapazitätsprobleme hat. Das könnte über mittelfristige Sicht natürlich zu einer Nummer werden, die interessant wird. Es wird jetzt zum Saisonstart genug Sprit da sein für die Teams, aber Petronas muss auffahren und muss hochfahren, damit das auch über die ganze Saison so laufen kann bei allen Teams. Da geht es nicht nur um die Homologierung des Sprits, sondern da geht es auch wirklich um die Herstellungskapazitäten des Sprits. Und George Russell hat sich sehr wohl gefühlt im Auto und das ist, glaube ich, der größte Angstfaktor, den es gibt, weil er ist für mich der Top-Favorit auf die Formel 1 Weltmeisterschaft 2026 und den ersten Schritt dahin, glaube ich, kann er schon in Australien machen. Bin auch gespannt, wie sich es entwickeln wird. Da hat er so ein kleines Duell mit Gasly gehabt, wo ihm auf der langen Geraden dann die Batterie ausgegangen ist. Also ob das wirklich zum Thema wird oder ob er einfach nur was ausprobiert hat. Ne? Also ob das einfach nur so eine Art Limit-Test war, weil ich glaube, der lernt sehr schnell und adaptiert sehr schnell. Ja, also ich habe schon Sorgen vor der Mercedes-Keule, wenn die Sandsäcke mal raus sind. Ne? Muss ich schon sagen, weil das könnte einige ziemlich hart treffen.
Ich glaube, spätestens wenn Franco Colapinto lockerflockig mit einem Mercedes-Motor in die Punkte fährt, dann können sie den in eine Kiste sperren, den Motor, und wegschmeißen. Dann wird er eh nicht mehr zugelassen weiter. Nein, aber Mercedes, das ist eben der große Favorit trotz alledem. Und ich bin äußerst gespannt, was wir dann in Australien sehen. Vielleicht, das ist ja auch noch die Frage, Kevin, meinst du, dass sie vielleicht auch eben, um diesen politischen Brandherd da nicht ganz auszulösen direkt, dass sie vielleicht auch in Australien auf Nummer sicher gehen, vielleicht so ein bisschen sich auch anschauen, wie weit können die anderen Gegner gehen, damit man vielleicht nicht eben mit, ich übertreibe das jetzt mal natürlich, aber mit zwei Runden Vorsprung dieses Rennen lockerflockig als Erster und Zweiter gewinnt? Oder denkst du schon, die werden wirklich voll aufs Gas gehen und da eine Machtdemonstration zeigen?
Also meiner Meinung nach musst du jetzt voll aufs Gas gehen. Also es steht und fällt jetzt mit dieser Abstimmung. Ne? Also wenn das abgekanzelt wird für den anderen, dann ist es eh egal, weil dann verändert sich nichts. Also klar, da kann immer noch jemand Protest einlegen, aber das wird ja sehr teuer dieses Jahr, Protest einzulegen. Das ist die Frage, ob das jemand dann macht. Aber das wäre schon der erste Schritt, wo man dann sagt, okay, also da muss man sich weniger Gedanken machen. Also ja, ich glaube, das ist halt jetzt wirklich eine politische Nummer und ich würde trotzdem sagen, als Mercedes, wir machen in Australien mal ein bisschen mehr Nägel mit Köpfen. Vielleicht reicht es ja auch schon, 20% mehr zu geben, um die Leistung zu haben. Ne? Das sagt ja keiner, dass es irgendwie 40% sein müssen oder so.
Ja, da sind wir dann wirklich gespannt drauf und da werden wir nach Australien dann drüber sprechen, ob der Hammer gefallen ist oder ob vielleicht doch die anderen Teams ihren Job genauso gut gemacht haben wie Mercedes. Wer auf Platz 7 liegt, was die Rundentabellen angeht und einen wirklich soliden, guten Job gemacht hat, ist das neue Werksteam der Formel 1, nämlich Audi. 711 Runden. Man ist in den Rundenzeiten, in den Rundentabellen, die natürlich, das muss man immer wieder sagen, noch nicht die Bedeutung haben, die manchmal da auch dann augenscheinlich gemessen werden. Aber man ist in diesen Rundentabellen wirklich gut dabei, Man hat mit 711 Runden, das darf man auch nicht vergessen, Audi hat nur sich selber als Team für diesen Audi-Motor. Das heißt, man hat keine Daten irgendwo von Käuferteams oder so. Und man macht das gut. Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, die finden sich ein langsam. Auch das Auto, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Das hat nochmal eine große Veränderung bekommen zu dem Auto, was wir eben bei den Vorstellungen gesehen haben. Und alles in allem stimmt es optimistisch, dass Audi zumindest im Mittelfeld erstmal so ein paar Schritte mitgehen kann und nicht, wie man vielleicht befürchtet hat, ganz hinten abfällt. Die Expertise von Sauber, die hilft, glaube ich, enorm. Auch die Expertise der beiden Fahrer, gerade Nico Hülkenberg als erfahrener Fahrer. Und Audi scheint sich gut einzufinden in die Formel 1. Also glaubst du, dass man da bis jetzt auf jeden Fall, glaube ich, doch alles richtig gemacht hat, oder?
Ja, man hat da alles richtig gemacht. Und man sollte trotzdem jetzt die Latte nicht zu hoch legen. Ich glaube, es ist da auch ein Weg zu gehen. Aber den haben sie auch selber aufgezeichnet. Man hat jetzt einige Jahre Zeit, bis man Richtung Weltmeisterschaft schielt. Und dieses erste Jahr ist ein Lehrjahr. Aber du hast natürlich andere Begebenheiten, als es jetzt ein Cadillac zum Beispiel hat. Ne? Also du hast wesentlich mehr Erfahrung, klar, motorseitig hast du sie nicht, aber da haben wir jetzt gesehen, der Audi-Motor, das funktioniert, das ist ein Motor, mit dem man gut fahren kann. Auf der Chassis-Seite hat man sich ja was getraut, es ist ja jetzt nicht wirklich ein Zero-Pod, der entstanden ist, aber durch die längs angeordneten Lufteinlässe an den Seitenkästen sieht das ein bisschen anders aus. Die Linienführung ist sehr schön, sehr dynamisch. Die Lackierung wirkt ein bisschen besser auf diesem Auto. Und ja, es ist einfach jetzt so ein Jahr, wo Audi, und das war ja so ein bisschen das, was ich gerade bei den Racing Bulls sagte, vielleicht eher so unterm Radar fahren wird. Natürlich wäre es schön, wenn du aus deutscher Sicht, wenn du so ein Chaosrennen hast, dann auch ein Audi da vorne fahren zu haben, wie es dann Nico Hülkenberg letztes Jahr im Sauber in Silverstone geschafft hat. Aber ich glaube, diese Ansprüche oder diese Ideen sollte man gar nicht erst haben. Ne? Das Ziel ist es, immer anzukommen. Das Ziel ist es, möglichst immer in die Punkte zu fahren, wenn man es kann. Aber ich glaube, auch dahin ist es ein weiter Weg dieses Jahr, weil einfach andere Teams einen Vorsprung haben. Audi war bei den Topspeeds richtig gut dabei, waren öfter mal Tagesschnellster. Wir wissen ja nicht, was andere zurückgehalten haben, wir wissen nicht, was andere nicht gezeigt haben, aber ich finde es trotzdem sehr positiv, dass man auch auf der Peak-Leistung offensichtlich beim Speed gut dabei ist. Und alles andere wird man sehen. Ja? Also ich hatte jetzt auch bei den beiden Fahrern, Bortoleto und Hülkenberg, bei den Interviews und bei den Medienrunden, wo wir ja auch immer bei Formel1.de die Mitschnitte bekommen, die Tonmitschnitte, nicht das Gefühl, dass die jetzt irgendwie Sorgen hätten oder sowas, dass das nicht funktioniert. Im Gegenteil, die haben beide Bock, die sind zuversichtlich. Jonathan Wheatley hat aber trotzdem gesagt, wir sind hinterher, wir haben ein Defizit und das müssen wir aufholen. So, und das wird Zeit brauchen. Das wird nicht dieses Jahr passieren, das wird nicht nächstes Jahr passieren. Ich denke mal, so die ersten großen Schritte muss man für 2028 erwarten und dann, wenn du dich sukzessive rankämpfen kannst, um wirklich 2030 spätestens Weltmeister zu werden oder im Kampf zu sein um die Weltmeisterschaft, dann ist das ein ambitionierter Plan. Aber so ein Unternehmen wie Audi muss sich diese ambitionierten Pläne auch setzen. Deshalb, diese 3 Testwochen für Audi waren, glaube ich, ein guter Einstieg, um Abläufe zu lernen, um zu wissen, was steckt im Auto drin, im Motor drin vor allem. Und dann mal schauen. Also man hat mit Bortoleto und Hülkenberg 2 Fahrer, die wissen, wie es geht, auch ein bisschen über dem Gewicht zu boxen. Hat man bei Sauber auch gesehen letztes Jahr, insbesondere Nico Hülkenberg. Und erwartet noch eine Steigerung von Bortoleto. Das heißt, das wird auch dann für Hülkenberg immer schwieriger, wenn er seine Entwicklung so weitergeht. Also da ist viel drin in dem Team. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist man eigentlich ganz gut da, wo man auch sein sollte als quasi Neuling. Und das ist dann halt so im Grunde genommen die Sphäre Cadillac, Racing Bulls, also so genau das, wo man, glaube ich, ganz natürlich ist mit diesem Team. Dass Aston Martin da unten ist, gut, das hat jetzt so auch keiner vorhergesehen, dass das so dramatisch wird.
Ja, und wie dramatisch das ist, werden wir gleich besprechen nach einer letzten Pause, denn dann kommen wir zu den letzten 4, was die Rundenzahl angeht, aber auch zumindest einem Team, was definitiv zu Saisonstart hinten mitfahren wird, wenn sich da nicht noch ein Wunder bis Australien einstellt. Bis dahin, bleib bitte dran und gleich geht's weiter bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir besprechen jetzt die letzten vier der Rundentabelle von Bahrain 2. Und da haben wir eben eine große Überraschung bei einem Team, wo wir alle mitgerechnet haben, dass es vielleicht sogar um die Weltmeisterschaft fährt. Aber aktuell fährt es ja fast gar nicht. Die Rede ist natürlich von Aston Martin. Aber vorher sprechen wir über ein anderes Team, ein Mercedes-motorisiertes Team, das mit den wenigsten Runden aller Mercedes befeuerten Teams, nämlich Alpine. 677 Runden sind es geworden. Auf dem Zettel natürlich mit die wenigsten von allen Mercedes-Teams, aber Alpine lässt aufhorchen. Auf der Zeitentabelle sieht es gut aus. Auch die von uns heute schon sehr breit besprochenen Sandbagging-Gerüchte würden natürlich für Alpine sprechen. Aktuell ist man zumindest von meinem Gefühl ein kleines Stück hinter Haas im Kampf um den Best of the Rest. Das größte Problem könnte, glaube ich, werden, dass Alpine eben nur diesen einen Fahrer hat, der ja für wirklich große Momente auch mal da sein kann. Franco Colapinto hat allerdings, sofern muss man auch sein, zumindest auch ordentliche Runden hingelegt, auch ordentliche Zeiten. Ob es dann aber auch in einem Rennverlauf, in einem ganzen Rennwochenende zusammenkommt, das bezweifeln die meisten. Aber Kevin, festzuhalten ist, glaube ich, dass Alpine nicht eine weitere komplette Desastersaison zu erwarten hat, so wie es letztes Jahr der Fall war. Der Kampf um den Best of the Rest. Glaubst du, dass Alpine den wirklich führen wird? Und glaubst du, dass diese Ambition, die dieses Team ja trotzdem hat, trotz der vergangenen Jahre, die wirklich sportlich unter aller Kanone waren. Glaubst du, dass man sich jetzt auf einem Weg vielleicht befindet, die wirklich mal anzugehen? Also das Ziel war ja echt, um Podien zu kämpfen dieses Jahr schon und nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft. Ich persönlich muss sagen, wenn ich die Stärke der Top-Teams sehe, sehe ich es noch nicht wirklich kommen. Aber wie schätzt du da ein, wie realistisch sind die Träume von Flavio, the Godfather Briatore?
Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube nicht, dass Alpine diese Saison um Podien mitfahren wird. Da sind die vier Top-Teams dann doch noch ein bisschen voraus, auch wenn sie mit vielleicht etwas erhöhter Mercedes-Power unterwegs sein werden. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Dann wiederum aber, wenn sie sich so als Best of the Rest einordnen können, wenn du dann ein Chaosrennen hast, dann hast du mit Pierre Gasly einen, der schon öfter für genau diese Ergebnisse gesorgt hat, der weiß, wie es geht und dann schreien kann, what did we just do? Ja, also es ist schon so, dass man Alpine, was das angeht, auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Und nein, also es wird nicht nochmal so ein Katastrophenjahr geben wie letztes Jahr. Und es spiegelt ja auch nur das wieder, was Pierre Gasly in London sagte. Ich kram das immer wieder raus. Aber er sagte da schon, als ich ihn gefragt habe, was seine Ambitionen für 25 sind, dass 25 ihm vollkommen egal ist. Ne? Weil er sich nur auf 26 freut, auf das neue Auto, weil es dann in die richtige Richtung geht. Und er scheint da ein gutes Gefühl gehabt zu haben. Er hat sich ja committed. Er möchte mit Alpine wieder nach oben. Und ich glaube, man ist auf dem besten Weg dahin. Es wird jetzt nicht so schnell gehen, wie Briatore sich das wünscht. Er hat ja, glaube ich, auch angedroht, seinen Job niederzulegen, wenn gewisse Parameter nicht erfüllt werden. Aber Stand jetzt, glaube ich, wenn man die Sandsäcke aus dem Mercedes-Motor nochmal mit draufrechnet, ist man wirklich gut dabei. Ne? Also gerade gegen Haas sich dann durchzusetzen, die ersten Saisonrennen über. Weil ich glaube, Gasly ist an guten Tagen besser als Berman und Ocon. Ja, das würde ich schon sagen. Ja, doch. Colapinto ist halt Colapinto. Kann gut werden, kann nichts werden. Meine Tendenz ist da klar. Und dann Williams. Sainz ist besser als Gasly. Aber Gasly ist besser als Albon, meiner Meinung nach. An guten Tagen. Also ich rede jetzt immer nur vom perfekten Tag. Ne? Ihr merkt schon, also das kann funktionieren, das kann für Alpine auf jeden Fall funktionieren. Es wäre natürlich besser, wenn sie noch einen zweiten guten Fahrer hätten, also einen wirklich soliden, ständig gut performenden Fahrer und nicht so eine ja, Auf und Ab Gestalt wie Franco Colapinto, wo du einfach nicht weißt, was du bekommst an dem Tag. Bekommst du den, der bei den Teststarts schon quasi durchdrehende Räder hat und gegen die Wand fährt, oder bekommst du einen, der wie im Williams gegen Albon die Ellbogen ausfährt in Singapur am Start. Ne? Das ist alles so, da fehlt mir die Konstanz einfach bei ihm. Aber grundsätzlich scheint man Konstanz in das Team zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Du musst jetzt Ruhe reinbekommen, du musst jetzt Erfolge einfahren. Und das sind ja halt Punkte in dem Fall für das Team. Und das traue ich ihnen auf jeden Fall zu, gerade am Saisonstart, ja.
Ja, definitiv. Wir halten fest, Franco Colapinto so ein bisschen das Mystery-Paket von Mediamarkt bei Alpine. Und Pierre Gasly, ja, da würde ich mich auch einsetzen. Also ich persönlich, und das ist jetzt ohne Fanbrille, sehe Pierre Gasly an guten Tagen auch stärker als die beiden Haas-Piloten. Bei Esteban Ocon hat das ja im Endeffekt auch gezeigt, als die beiden im selben Auto gefahren sind. Von daher ruhen, glaube ich, die Hoffnung der Alpine-Fans, der zahlreichen Millionen Alpine-Fans rund um den Globus und in ganz Deutschland natürlich dann primär auf Pierre Gasly.
Deutschland, gut, da weiß ich nicht. Also, ja. Hast du eigentlich schon das überteuerte Merch von denen gekauft? Oder?
Nee. Also da, ich werde bestimmt noch tun, aber boah, die Preise sind echt gesalzen.
Das ist schon frech. Also das ist wirklich frech. Also das ist wirklich teuer. Also ja. Alpine Merch ist dieses Jahr wirklich unverhältnismäßig teuer. Ich glaube 120 Euro für so ein Polohemd oder so.
Genau. 100, 150, irgendwie 160 für Pullover. Und also wirklich Preise, wo ich sagen muss, weiß nicht. Das
muss man nicht mehr überlegen. Ne? Du läufst da als laufende Litfaßsäule durch die Gegend, richtig, und zahlst dafür 180 Euro. Eigentlich müsste man jedem, der das kauft, auch noch Geld extra geben, weil man so viele Werbung macht für unterschiedliche Unternehmen.
Definitiv. Ich finde gerade letztes Jahr, also da möchte ich auch mal Ben Liebig grüßen, da haben der Ben und ich eigentlich dafür, dass wir trotzdem das Merch getragen haben, haben wir eigentlich eine Entschädigungszahlung verdient.
Ja.
Also wenn das jemand bei Alpine hört, gebe ich euch gerne meine Kontonummer und die von Ben. Da sind
Stempelkarte für euch beiden.
Ja,
das kriegt das 11. umsonst, oder?
Nochmal, ich wurde in Ungarn ausgelacht, umzingelt von einer Gruppe Niederländer, die gefragt haben, warum man Alpine-Fan ist. Aber egal, ich glaube ja noch dran.
Weißt du mal, wie das ist, Leverkusen-Fan zu sein? Da kommt die gleiche Frage.
Aber das macht das ja auch aus, ne? Und dann feiert man die Erfolge.
Umso mehr.
Da lernt man einfach, wie es auch ist, eben mit Gegenwind mal umzugehen. Und wer auch viel, viel Gegenwind in den letzten Jahren hatte, besonders in der Posse rund um Christian Horner, war natürlich Red Bull Racing. Und auch in der Rundentabelle ist man jetzt nicht ganz so weit vorne mit 672 Runden, aber es bleibt festzuhalten, ich kann es nur wiederholen, weil ich es finde, dass man es nicht oft genug wiederholen kann. Der Red Bull Powertrain Ford Motor macht einen guten Job. Man ist bei den Rundenzeiten vorne mit dabei, man hat den Motor früh aufgedreht, das muss man, glaube ich, am Ende so konsternieren. Man hat früh die Karten auf den Tisch gelegt, aber die Karten sind nicht allzu schlecht. Mit Max Verstappen hat man den besten Fahrer im Grid, das kann man so sagen. Ich glaube, dieser Absturz, Kevin, den besonders auch ich ein bisschen vorausgesagt habe, der wird nicht stattfinden. Ich glaube aber auch, ähnlich wie du, dass Max Verstappen am Ende dieser Saison nicht der Weltmeister sein wird. Aber ich denke, ähnlich wie in den Jahren, vielleicht auch während der Mercedes-Dominanz, wo Red Bull immer so zweite, dritte Kraft war, ich glaube, da wird sich das einordnen. Ich denke, man wird Rennsiege holen können. Das Paket wird an guten Tagen auf bestimmten Strecken wahrscheinlich auch für Rennsiege da sein. Für die Weltmeisterschaft, mein Gefühl, wird es nicht reichen. Aber ich denke, man hat erstmal aus diesem... Und die Sterne standen ja doch ungünstig auch für Red Bull. Man hatte wirklich viel, viel drumrum. Man hat eben mit Honda den, kann man sagen, vielleicht richtigen Move gemacht, sie zu verlieren. Fernando Alonso hätte nichts dagegen, wenn sie da geblieben wären. Aber man hat ein großes Wagnis, ist man eingegangen. Ein Wagnis, was eben sehr viel Risiko hatte. Aber es scheint sich zumindest so auszugehen, dass man das Gesicht nicht verliert und weiterhin als Top-Team durch die Formel 1 gehen kann. Würdest du das so unterschreiben?
Also ich habe erstmal einen Ohrwurm, ne?
An guten Tagen.
Ja, weiß ich nicht. Also Red Bull ist ja spannend dieses Jahr. Ne? Du hast diesen eigenen Motor, du hast dann einen neuen Fahrer neben Max Verstappen, du hast einen Max Verstappen, der gänzlich unzufrieden ist mit den Formel-1-Autos 2026 und der noch zwischendurch ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring fahren möchte, davor auch noch ein Rennen am besten in der NLS vorher fahren will. Also, es sind natürlich jetzt wieder viele Nebenschauplätze bei Red Bull dabei, wo ich mich frage, braucht es das unbedingt? Also, ich denke mal, die können das alle schon sehr gut einschätzen, wo sie stehen und wie sie performen können. Also, ich glaube, dass die auch wissen, dass sie grundsätzlich mal die vierte Kraft sind. Und wenn sie die vierte Kraft mit Anschluss sind, ist das ja auch sehr, sehr erfolgreich für dieses Jahr. Nur wie geht es dann die nächsten Jahre weiter? Und wie sehr hält sich Max Verstappen weiter in der Formel 1 auf, für sich selber auch, aber wie bleibt er dann bei Red Bull oder geht er woanders hin? Also es ist schon ein maßgebliches Jahr, was jetzt für Red Bull Racing ansteht. Ein sehr spannendes, ein aufregendes Jahr, aber wenn es ein Unternehmen gibt, das spannende und aufregende Sachen angeht, dann ist es Red Bull. Man kennt das nicht anders. Und das ist natürlich auch nochmal eine Chance für so ein neues Gefühl bei Red Bull. Jetzt noch mit mehr Eigenverantwortung, mit kompletter autarker Möglichkeit, alles zu entwickeln und auszuarbeiten, wie es geht. Ja, und dann bin ich sehr gespannt darauf, wie auch Max Verstappen die Autos im Rennen wahrnimmt und was das vielleicht auch mit seiner Stimmung für die Formel 1 macht. Weil das, was Red Bull nicht gebrauchen kann, ist, dass ihm das Rennenfahren keinen Spaß mehr macht, weil das wird sich zwangsläufig auf die Performance des Teams auswirken, weil sich immer noch das meiste auf Max Verstappen konzentriert. Und Isaac Hadjar ist für mich nicht der ideale Fahrer neben Max Verstappen. Also ich finde, ich persönlich, und ich weiß, das ist auch da wiederhole ich mich, ich hätte Tsunoda noch mal ein Jahr drin gelassen. Ich glaube, für Hadjar kommt es ein Jahr zu früh. Ich glaube, einen ersten Eindruck hat man in Barcelona bekommen. Ich glaube auch, dass man gesehen hat in Bahrain, auch diese Woche, dass er Probleme hat mit dem Auto, dass er nicht an die Spitze kommen wird mit dem Auto, weil das Auto dann wieder zu viel will und das Auto wird zwangsläufig in Richtung Max Verstappen entwickelt werden und in das, was Max Verstappen möchte. Und das ist Isaac Hadjar nicht. Und dann bin ich gespannt, wie Hadjar sich verhält, weil er war bei den Racing Bulls sehr handzahm, muss man sagen. Also anders als das, was man von ihm in der Formel 2 auch teilweise am Funk gehört hat und sowas. Ja, jetzt, ich weiß, man muss abwarten und man sollte abwarten und man gibt ihm die Chance und das ist alles schön und gut, aber ich weiß es nicht, ob das der richtige Schritt war. So, und jetzt kann man die Testfahrten als sehr erfolgreich verbuchen. Man ist mit seinem Motor sehr stabil unterwegs gewesen. Ich glaube, dass Verstappen auch noch ein bisschen mehr drin gehabt hätte, wenn es um die schnellste Runde gegangen wäre. Er hat auch ein bisschen mehr gezeigt in der Woche zuvor. Also ich glaube, Red Bull hat schon am ersten aufgedreht, was aber auch völlig klar ist, weil sie die Daten brauchen. Ja, also es ist ein neuer Motor, es ist für sie ein ganz neues Projekt und dementsprechend brauchst du früh ein paar Leistungsdaten, die auch in Richtung des Peaks gehen. Ja, und trotzdem darfst du nicht zu viel peaken, weil dann wissen die Leute schon zu viel, was in dem Auto drin steckt. Auch da waren die Topspeeds sehr, sehr gut bei Max Verstappen. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, auch da positiv, ähnlich wie bei Audi, man ist da schon gut dabei. Jetzt bringen wir mal alles zusammen in den ersten Saisonrennen. Peak-Performance im Motor, hoffentlich Peak-Performance bei Max Verstappen und dann müssen wir, glaube ich, auch die Stimmungslage bei Red Bull einfach ein bisschen weiter beobachten in den nächsten Wochen, wie gut Hadjar wirklich dann doch reinkommt. Also vielleicht straft er mich auch Lügen und ist auf einmal auf einem Niveau, wo man ihn nicht gesehen hat. Ich habe da meine Zweifel. Ja, mal schauen. Also ich finde Red Bull Racing dieses Jahr total spannend irgendwie, weil es auch in diesem Top-Quartett das Team ist, was so die größte Unbekannte darstellt. Witzigerweise ähnlich wie die Racing Bulls halt im Mittelfeld. Ne? Also keiner weiß, was so final von ihnen verhalten ist.
Ja, das stimmt. Und die Frage, die ich mir gerade noch stelle, Kevin, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wirklich, dass dieser Mercedes-Effekt noch eintrifft und wir haben da jetzt, Stand jetzt mit Alpine, zumindest was die Rundenzeiten angeht und vielleicht dann auch nach der Entwicklung mit Williams, zwei Teams aus dem Mittelfeld. Glaubst du, Red Bull könnte das am ehesten passieren, dass sie hinter diese Mittelfeldteams rutschen, wenn dieser Motorenvorteil vielleicht zusammengepaart mit Entwicklung irgendwann mal richtig, richtig greift?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Top 4 gesetzt sind über die ganze Saison.
Okay, das lassen wir so stehen und kommen zum vorletzten Team, das wir besprechen wollen, Cadillac. Cadillac hatte natürlich zwischendurch immer mal wieder Probleme, was nicht anders zu erwarten war. Wir haben da ein neues Team. Wir haben 586 Runden auf dem Zettel, was ich sehr, sehr ambitioniert, also positiv gesprochen ambitioniert finde, aber auch genau richtig zu diesem Zeitpunkt ist, dass man bei Cadillac eben nicht die komplette Produktpalette von Ferrari ausreizt, so wie es Haas tut, sondern mit Motor und Getriebe sich auf die wichtigen Punkte beschränkt und eben sagt, wir sind ein Werksteam. Wir wollen in Zukunft natürlich irgendwann auch den Motor bauen, aber wir sind ein Werksteam und den Anspruch haben wir. Und jetzt aktuell haben wir natürlich die Situation, dass Cadillac eben ja machen kann, was sie möchten. Sie haben irgendwo so einen gewissen Schutz, den man ihnen noch gibt. Und wie glaubst du, wird jetzt, ich muss mich entschuldigen, mein Hund bellt gerade.
Aus. Ruhig. Bist du ruhig?
Schluss. Schluss. So.
Wie heißt der?
Chaco. Ich wollte ihn damals Chaka nennen, nach Granit Chaka, aber das habe ich im Familienrat nicht durchgekriegt.
Wäre ein bissiger Hund gewesen.
Das wäre ein bissiger Hund. Es ist ein kleiner Shih Tzu, also macht euch keine Sorgen. Wenn ihr mir mal auf der Straße begegnet, der kommt nicht höher als bis zum Knöchel. Aber zurück zu Cadillac. Also natürlich, man wird voraussichtlich das 11. Team sein. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Man merkt aber irgendwo doch diese Ambition und auch die Ernsthaftigkeit. Anders als es vielleicht damals bei Haas war, die, wie du schon sagst, mit so einem Low-Budget-Geiz-ist-geil-Gedanken so ein bisschen mitfahren wollten, aber auch nicht mehr. Bei Cadillac spüre ich Ambitionen. Die werden sicher noch auf sich warten lassen. Aber ich glaube, Ambition und Ehrgeiz, das ist da.
Es ist auf jeden Fall da und gleichzeitig aber auch eine realistische Einschätzung von dem, was man einfach leisten kann diese Saison. Da hat mir das Interview von Graham Loudon bei Sascha Roos sehr gut gefallen, der ja mal im Laufe der Testfahrten zugeschaltet war bei Sky Deutschland, der genau das zum Ausdruck gebracht hat, was man jetzt, glaube ich, zeigen muss, nämlich eine gesunde Form von Selbstvertrauen und von Vertrauen in die Arbeit, die man die nächsten Jahre zeigen möchte. Aber auch eine realistische Einschätzung des Ist-Zustands. Und der Ist-Zustand ist nun mal, es ist ein komplett neues Team. Ja, also wir reden hier vom Andretti-Team. Am Ende des Tages wird das Ding in Silverstone in der Andretti-Fabrik gebaut. Es ist ein Cadillac-Sticker drauf, aber es ist noch kein bisschen General Motors drin. Ja, also das kommt ja dann 2029, wenn dann der eigene Motor kommt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt aus dem Nichts, ja, man hat ja das Team aufgebaut, man hat Ingenieure eingestellt, man hat in sich Berater geholt, man hat Mitarbeitende eingestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt bei den Testfahrten in Bahrain so gut und stabil dabei zu sein, ohne wirklich, sage ich mal, jetzt ganze Testtage zu verpassen. Ja, man hat schon viele Testtage, nur wenige Runden gehabt, aber man war immer mal da. Ich glaube, dass man vieles richtig macht in der natürlichen Entwicklung dieses Teams. Ganz anders, als es bei Haas vielleicht der Fall war. Und deswegen ist der Vergleich, finde ich, auch so treffend, weil auch so diese Wahrnehmung dieser beiden Teams komplett unterschiedlich sind. Ne? Also du hast den Cadillac-Start mit der Lackierung beim Super Bowl. Das Auto steht auf dem Times Square in New York und da steht dann America's New Team und so. Also es ist schon sehr amerikanisch. Ich finde, es ist schon sehr amerikanisch in der Außendarstellung. Ich finde die asymmetrische Lackierung total cool und gelungen. Auch das ist wiederum sowas, ne? So ein bisschen bold. Ein bisschen bold daran zu gehen und zu sagen, okay, wir trauen uns genug, aber ohne jetzt zu, also, ne, versteh deine Position. Und ich glaube, da sind die Leute, die sie da geholt haben in dem Team, sei es Graham Loudon als Teamchef, der auch weiß, wie es ist, für ein Hinterbänkler-Team zu arbeiten, was du da machen musst, der aber auch weiß, was er für Ressourcen im Hintergrund hat, die sich entwickeln werden. Und das ist positiv für ihn, anders als bei Manor, wo einfach nichts ging. Auch da eigentlich interessant, er war ja auch vorher bei Virgin, glaube ich, als Richard Branson das Team noch hatte, wo man ja auch dachte, da kommt ein Milliardär, der pumpt da richtig Kohle rein und zack, wird das Ding erfolgreich. Ne, aber jetzt ist ja was ganz anderes. Und du hast mit Sergio Perez und Valtteri Bottas zwei Fahrer, die genau wissen, wo ihr Ist-Zustand ist, nämlich im Spätherbst ihrer Karriere. Sie bekommen nochmal eine riesige Chance, nochmal Formel 1 zu fahren. Sie bekommen aber auch eine riesige Chance, jetzt ein Projekt mitzuentwickeln, wo man irgendwann sagen wird, schau her, da haben die haben sie mitgearbeitet, da haben sie den Grundstein mitgelegt für was auch immer Cadillac irgendwann mal sein wird. Es fällt sich ja nicht anders als mit Michael Schumacher damals bei Mercedes. Ja, nur da war dann auch ein junger Fahrer dabei mit Nico Rosberg. Jetzt hat man sich halt für die komplette Erfahrung entschieden. Also ich kann Cadillac nur ein positives Testzeugnis ausstellen. Und was man auch hört aus dem Fahrerlager, Cadillac ist offen, Cadillac zeigt sich offen. gibt Informationen, antwortet auf Fragen, anders als Teams wie Audi. Und das gefällt den Leuten. Und ich glaube, wenn man so weitergeht, kann man in den nächsten Jahren nicht nur extrem viele Sympathien auf seine Seite ziehen, sondern auch Punkte holen und wer weiß, was irgendwann mal in Richtung Podium möglich ist. Also ich finde, das ist ein super Aufschlag gewesen von Cadillac. Macht Spaß und ich bin auf die kurzfristige Entwicklung dieser Saison wirklich gespannt. Also welche Schritte können sie gehen? Welche Updates können sie bringen? Man hat ja jetzt schon kleinere Updates sogar gebracht, ja. Aber das wird alles ein bisschen länger brauchen. Und ja, nochmal, es steckt sehr viel Andretti drin, ne? Auch wenn Andretti nicht draufsteht. Und deswegen finde ich das sehr, sehr respektabel und habe mich gefreut, dass die so gut dann doch reingekommen sind, auch wenn sie die zweitwenigsten Runden der zweiten Testwoche gefahren sind.
Ich glaube auch, dass man da so ein bisschen diesen Minardi-Effekt haben wird. Ich glaube, das ist ein Team, was Sympathien sammelt, wo alle ein bisschen mitfiebern und jeder hofft, dass sie da mal eben irgendwo in einem Chaosrennen Pünktchen ergattern. Und das finde ich sehr schön. Du hast es gerade gesagt, die machen genau das, was eben Haas vielleicht nicht so gemacht hat, diesen American Way of Life, dieses die großen Momente suchen, aber trotzdem auch mit der nötigen Demut an die ganzen Sachen rangehen. Man hat ein eingespieltes Fahrerduo, was Formel-1-Erfahrung hat und genau weiß, dass du hast mir die Worte aus dem Mund genommen, ich habe es tatsächlich hier sogar als Punkt stehen, zwei Fahrer, die wissen, wo ihr Platz ist aktuell. Und ich glaube, das ist ein Projekt, was sehr, sehr sympathisch rüberkommen wird und wo ich glaube, wenige Leute sich nicht freuen werden, wenn die doch vielleicht diese Saison einen Punkt holen.
Einzig, dass sie die ehemaligen Mercedes-Klamotten auftragen müssen.
Das ja, ist ein bisschen das ist der Wahnsinn. Ne? Das wirkt so, als ob die nicht sterben.
Ja, die haben die Kulissen von Apex GP genommen, vom Formel 1-Film, die Klamotten von Mercedes. Also es ist auch so ein bisschen, die Kolping-Familie der Formel 1. Ne? Da nimmt man, was die Leute noch geben können.
Ja, so ein bisschen. Ne? Im Second-Hand-Shop der Formel 1 mal shoppen gegangen, aber
warum nicht gesponsert von Vinted?
Ja, Vinted, das wäre, vielleicht kriegen sie den Sponsor ja noch an Land gezogen. Ja, ne? Ich glaube, eBay Kleinanzeigen ist nicht international oder Kleinanzeigen nur noch, ist nicht international genug, aber Vinted, das macht sich.
Ich meine, auch Bottas und Perez sind ja eigentlich Auslaufmodelle, Secondhand von anderen,
Thirdhand. Definitiv. Und jetzt hast du mir wieder so eine Überleitung gegeben,
jetzt
Kevin.
Jetzt kommen wir zum Ramschladen der
jetzt
Formel.
Jetzt kommen wir zu auch jemandem, der sehr vintage ist, nämlich Fernando Alonso und seinem Team.
Er ist wirklich vintage, obwohl er ist schon auch durchgenudelt und dreimal verkauft, aber gut, das ist eine andere Sache.
Ja, der wahrscheinlich gerade unglücklichste Formel-1-Fahrer auf diesem Planeten, Fernando Alonso, Aston Martin, 334 Runden. Das ist desaströs. Und wir haben ja am Anfang auch noch so ein bisschen gerätselt und ich habe da ja auch meine Bedenken geäußert, ist das Ganze nicht vielleicht auch Sandbagging? Versteckt man da was, weil man wirklich so gut gearbeitet hat und es kommt immer und immer mehr raus? Nein, es gibt massive Probleme bei Aston Martin, besonders bei Honda. Adrian Newey soll laut den Kollegen der BBC unter anderem geäußert haben, dass der Motor aktuell gar nicht an das rankommt, was man eigentlich erwartet und deshalb auch noch gar nicht einschätzen kann, wie das Auto an sich funktioniert. Zudem hat Aston Martin dieses Jahr das erste Mal ein eigenes Getriebe gebaut und auch das soll mit dem Motor nicht vernünftig kommunizieren und zu Problemen führen. Am Ende musste Aston Martin sogar aufgrund von Batteriemangeln, also Batterien, also man hatte nicht mehr genug Batterien und hat die Fahrer dann gebeten, einfach nicht mehr so viel zu fahren. Und es läuft wirklich, nachdem man ja dachte, da sitzt jetzt der heilige Gral der Formel 1. Stellt euch dieses berühmte Bild von Leonardo da Vinci vor, da sitzt ein Fernando Alonso mit dem Kelch in der Mitte. Adrian Newey reicht ihm eine Zeichnung, Lawrence Stroll wedelt mit Geldschein und es ist alles da, was es braucht. Und am Ende ist nichts davon über, zumindest am Anfang nicht. Man wird sicher über das Jahr noch aufkommen. Das ist zumindest so mein Gefühl, dass das jetzt nicht der Punkt ist, wo Aston Martin für 24 Rennen stehen bleiben wird. Aber man hat definitiv große Probleme. Und ich glaube, spätestens jetzt kann man sagen, Kevin, Fernando Alonso wird in seinem Leben kein Honda mehr fahren, privat, oder?
Die Passion Fernandos, wenn man so will. gerade läuft. Aston Martin. Also ich schicke mal was eine persönliche Meinung hervor. Also es gibt kein Team, was mich weniger interessiert als Aston Martin. Ja? Also es ist wirklich so, Aston Martin löst mir nichts aus. Aston Martin ist für mich das Hannover 96 der Formel 1. Es interessiert keine Sau. Keine Sau interessiert die Stadt Hannover. Und also sorry, ne, für alle, die in Hannover wohnen, jetzt mal nur so als Beispiel. Ja. So, und dann Adrian Newey. Ne? Also ich meine, es konnte ja eigentlich nur so kommen, wie es jetzt kommt. Ne? Also Adrian Newey baut ein radikales Auto, das passt nicht mit dem Honda-Motor, keine Ahnung, das Auto wird zu heiß, zu wenig Kühlung. Ja, also das war ja das erste Problem. So, dann resultieren daraus natürlich Schäden am Motor. Dann haben sie noch nicht genug Ersatzteile. Das sieht auch scheiße aus. So, und dann Adrian Newey gibt ja auch keine Interviews, ne? Also Mike Krack macht die Interviews. Also nichts gegen Mike Krack, ja, aber der wird ja auch also umhergereicht, ja. So, wenn gerade noch ein Stuhl frei ist, dann kann sich Mike Krack da hinsetzen. Ja, wenn, also so wirkt es ja. Dieses Team ist einfach komplett kaputt. Also Lawrence Stroll geht da mit so einer Mentalität ran, ich habe die Kohle, ich schmeiß sie raus, ich hole mir jetzt hier schon meine Stars und dann wird das schon funktionieren. Nee, so funktioniert es nicht. Ja? Und das Team wirkt einfach komplett desaströs. Also es ist wirklich ein desaströses Team, eine desaströse Außendarstellung. Und also es gibt so einen Teil von mir, also den kompletten Fanteil, der sagt, eigentlich wünsche ich denen das komplette Aufklatschen auf dem Boden. Ja? Also noch hinter Cadillac reinkommen. Das wäre eigentlich so das, was dieses Team verdient. Also wer so arbeitet, der verdient es ja eigentlich gar nicht anders. Aber, jetzt nehmen wir mal die Fanbrille ab und setzen die Beobachterbrille und die Journalistenbrille auf. Aston Martin wird sich natürlich weiterentwickeln. Ne? Und das wird jetzt auch nicht so lange dauern. Ich glaube, da muss man jetzt gerade durch. Das sind jetzt so Kommunikationssachen, die auch jetzt anstehen. Ich bin ein bisschen verwundert darüber, muss ich sagen, auch über diese Art und Weise, wie jetzt Honda interagiert mit den Leuten, nämlich auch über Pressemitteilungen. Das ist nicht typisch für Honda, dass sie sich genötigt fühlen, das zu tun. So ein bisschen nehmen sie die Schuld ja schon auf sich auch, ne? Und sagen, okay, ne, wir hatten jetzt nicht genug Ersatzteile. Also Honda ist schon bemüht, das jetzt zu handeln, dass man nicht jetzt wieder sofort in so einen Stressmoment kommt, wie es dann bei McLaren der Fall war, weil sie, glaube ich, auch wissen, dass Fernando Alonso ein Pulverfass ist am Boxenfunk und das sehr schnell in die falsche Richtung gehen kann. Und gleichzeitig stimmt mich zuversichtlich, dass Fernando Alonso in den Pressekonferenzen sehr, sehr locker war und sehr, ne, schon gesagt hat, also ich kritisiere jetzt Adrian Newey hier nicht, obwohl Adrian Newey schon echt Schrottkarren gebaut hat über die vielen Jahrzehnte. Ne? Also es ist nicht nur Weltmeisterschaft gewesen bei Adrian Newey. Trotzdem halte ich dieses Autokonzept für ein unfassbar interessantes Autokonzept. Ich halte dieses Auto für ein unglaublich spannendes Auto. Und dieses Team hat einfach fast unendliche Ressourcen. Ja? Und es ist eigentlich unglaublich, dass dieses Team es nicht hinbekommen hat, das jetzt schon früher zu zeigen. Trotzdem bin ich unfassbar sicher, dass Aston Martin im Laufe der Saison schon weiter nach vorne vorstoßen wird. Es braucht Zeit, es braucht wahrscheinlich auch Geduld und es braucht vor allem Erfolgserlebnisse und die müssen im Grunde genommen schnell kommen. Das heißt, man muss jetzt schnell die Schlüsse ziehen aus dem, was da beim Test gelaufen ist. Aber ja, wie gesagt, die Ressourcen sind da. Es wäre schon krass, wenn das in die Hose gehen sollte. Es ist eigentlich too big to fail, würde man in der Bankensprache sagen. Und deshalb ja, musste man jetzt in diesen sauren Apfel beißen. Man kann dem Team und den Mitarbeitenden, ne, kann man nur wünschen, dass das in die richtige Richtung geht. Wenn das nicht klappen sollte, dann weiß ich auch nicht. dann weiß ich auch nicht, was man dazu noch sagen soll.
Ja, Zeit und Geduld hast du gesagt, Kevin. Zwei Dinge, die Fernando Alonso nicht hat.
Ja, das ist so, ne? Also, das ist die andere Komponente. Wenn der jetzt irgendwann im Saisonverlauf merkt, okay, diese ganze Zuversicht, die ich mal gespürt habe, die ist nicht mehr da. Ne? Also, es ist von all dem, was man mir versprochen hat, entwickelt sich nichts. dann bin ich wirklich gespannt darauf, wie lange er die Geduld behält, ne? Und nicht wieder in seine Verhaltensmuster zurückfällt, die er in seiner Karriere immer gezeigt hat eigentlich, wenn es dann so vor dem letzten Moment steht. Der wird auch Papa dieses Jahr. Das heißt, vielleicht wird er von sich aus dann auch sagen, ey Leute, ich brauche den Scheiß hier nicht mehr. Ne? Ich würde das gerne machen. Also ihm traue ich schon zu, einfach mitten in der Saison zu sagen, für mich war es das jetzt. Also ne, ich bin jetzt Papa, hier macht euren Scheiß alleine. Also deswegen meine ich ja, es ist ein Pulverfass. Es ist ein wirklich krasses Pulverfass und die Frage ist nur, wie lang ist die Zündschnur in alle Bereiche, weil das Ding ist, in diesem stellt euch dieses Pulverfass vor, da ist nicht nur eine Zündschnur dran. In diesem Pulverfass sind verschiedene Zündschnuren dran, in verschiedenen Längen und verschiedenen Stärken. Und die werden einen Impact auf dieses Pulverfass haben. Und die Frage ist nur, was bringt dieses Pulverfass zum Platzen? Oder aber, findet man was, womit man eine brennende Zündschnur wieder ausbekommt? Also, ich habe gerade gesagt, Red Bull ist das spannendste Team dieser Saison, was die oberen Plätze angeht. Und Aston Martin ist für mich das spannendste Team der Saison, was das Mittelfeldrennen angeht. Weil im Normalfall muss Aston Martin Best of the Rest sein. Also es hilft ja nichts. Ja. Ne? Also das Team ist aerodynamisch top aufgestellt. Die Fabrik ist top. Es ist neu, super, super Fabrik. Ja, es ist alles neu. Ne? Es wurde so viel Geld. Also es ist wie in Kia Royal. Man wird mit Geld zugeschissen, ja, bis es oben wieder rauskommt. Ja? Und so ein bisschen hat ja auch Launch Rollers von Mario Adorf an manchen Tagen. Ne? Aber
ich kauf dich, Schimmerneck.
So, und Honda, ne, ja, okay, die haben Ingenieure verloren. Die haben Ingenieure verloren an Mercedes und an Red Bull Powertrains. Aber die haben doch nicht das Know-how verloren, einen Motor zu bauen. Also das kann mir keiner erzählen. Da muss irgendwo in der Kommunikation was massiv schiefgelaufen sein, dass die Konzepte nicht aufeinander passen. So, und das muss man jetzt einfach schnell lösen. Weil wenn man es nicht schnell löst, dann wird es ganz schnell die eine Zündschnur geben, wo es einfach nur Bumm macht. Und das wäre crazy. Das wäre crazy. Und deshalb ja, ist für mich wirklich ja, Aston Martin das Team im Mittelfeld, was eigentlich ganz klar Best of the Rest sein müsste dieses Jahr. Aber da ist man meilenweit von entfernt.
Ja, Stand jetzt definitiv. Meilenweit, also die Testfahrten lassen für, und das muss man sagen, kriege ich auch in unserer Community mit und ihr wisst ja auch selber, dass ich da große Sympathien hege, was das Thema Fernando Alonso angeht. Ich glaube, einige Hoffnungen sind da zumindest jetzt schon verplatzt, wo man eben geglaubt hat, das könnte das Jahr des Fernando Alonsos werden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wird zumindest, glaube ich, im Sicht auf die Weltmeisterschaft nicht werden, weil man eben am Anfang mit fast leeren Händen dasteht. Ob über das Jahr hinweg, und das traue ich tatsächlich dem Team noch zu, dass man vielleicht doch ein Auto hinbekommt irgendwann, was auch Podien oder vielleicht Siege holen kann. Aber es ist eben wieder, wie so oft in der Karriere von Fernando Alonso, er ist zum falschen Zeitpunkt einfach immer am falschen Ort. Das, glaube ich, können wir als Abschlussworte für diese Ausgabe, glaube ich, gut durchgehen lassen, Kevin. Und als nächstes erwartet euch dann ja, auch schon fast unsere große Saisonvorschau. Und auf die freue ich mich ungemein, denn dann heißt es wieder, wir tippen und am Ende des Jahres stellen wir fest, wie weit wir eigentlich weg waren von dem, was dann wirklich passiert ist.
Ja, also ich wollte auch tippen. Ne? Und wir werden so oft gefragt, wann gibt es wieder Kicktipp-Spiel? Nächste Woche starten wir das Ganze. Vielleicht aber nicht bei Kicktipp. Ja, das schon mal als kleiner Teaser. Also vielleicht entwickeln wir uns im 10. Jahr von Starting Grid mal ein bisschen weiter und lösen uns von Kicktipp. Da sind wir gerade dabei, im Hintergrund alles zusammenzustellen für euch, damit wir dann nächste Woche, wenn wir unsere große Saisonvorschau machen, auch unser großes Tippspiel launchen können. Seid also gespannt. Folgt dem Podcast, wo ihr ihm folgen könnt, bei Apple Podcast, bei Spotify. Da könnt ihr auch auf die Glocke hauen, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Ausgabe online bringen. Oder überall, wo es sonst Podcasts gibt, lasst uns gerne eine Rezension da oder einen Kommentar oder wie auch immer. Ne? Schreibt eine Mail, wenn ihr eine Frage habt. Ich habe eine tolle Mail zum Thema Reverse Grid bekommen. Da werden wir in den nächsten Wochen nochmal drüber sprechen können. Die habe ich nicht vergessen. Das passt jetzt nur gerade nicht in die heutige Sendung rein. Aber lasst uns euer Feedback gerne zukommen. Und ja, dann werden wir nächste Woche mal alles nochmal durchgehen. Die Pros und Cons der Teams uns ansehen, unsere Bold Predictions abgeben, unsere Tipps abgeben und dann eben auch unser Tippspiel starten. Freue mich drauf, Dennis. Ja, und hat Spaß gemacht. Also nochmal so diese zweite Testwoche Revue passieren zu lassen, auch mit ein paar Tagen Abstand. Ich glaube, das ist auch nochmal gut, wenn man das jetzt so direkt am Freitagabend gemacht hätte, wie in der Woche zuvor, dann bist du auch nochmal so ein bisschen anders gefärbt, was so die Einschätzung angeht. Aber doch, ich glaube, wir haben alles Wesentliche besprochen und alles andere könnt ihr uns schicken. Ne? Also wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr euer Feedback loswerden wollt, dann wie immer über unsere Social-Media-Kanäle, alles verlinkt in den Shownotes oder über unsere Gruppen Star Trek und F1 Fans bei Facebook. Dann nochmal der Aufruf, wenn ihr Bock habt zu chatten mit den vielen Mitgliedern in der Messenger-App, dann gibt es da den Link in der Gruppe. Da könnt ihr dann gerne dazukommen und die Saison 26 mit unseren Jungs und Mädels dort verbringen. Dann haben wir Starting Grid Fans auf Telegram, unsere Telegram-Gruppe, ja, wo auch Wochenende für Wochenende die Hölle los ist und auch in den Testfahrten wieder ordentlich diskutiert wurde. Seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, dazu zu kommen. Und unser Discord-Channel, wo wir die Rennen ja auch live, oder Dennis vor allem, die Rennen live zusammen mit euch schauen und hören. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen, mit der Community in Kontakt zu treten. Auch 2026, auch im 10. Jahr von Starting Grid. Deswegen kommt gerne dazu und ja, abonniert uns auch bei YouTube. Ne? Unser YouTube-Kanal ist geschaltet. Da wird es in Kürze mal wieder ein musikalisches Interview geben. Wir werden das nämlich jetzt so ein bisschen auslagern. Die Interviews, die wir aus dem privaten Hobbybereich und sowas machen, die schieben wir dann exklusiv auf YouTube. Das heißt, da könnt ihr dann in Zukunft die Interviews dann in englischer Sprache hören. Wir haben auch gehört, dass ihr auch englischsprachige Interviews im Podcast haben möchtet. Die wird es dann auch hoffentlich bald geben mit Leuten aus der Formel 1, aber die wollen wir dann auch im Podcast haben. Deshalb, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen mehr zu erfahren, was uns auch abseits der Formel 1 interessiert, dann ist der YouTube-Kanal für euch die richtige Anlaufstelle. So, das war's.
Ganz genau. Und was man, glaube ich, jetzt schon festhalten kann, Kevin, ohne groß zu spoilern, die Scorpions werden es nicht sein aus Hannover, oder?
Nein, ich glaube, wir werden nicht jemanden aus Hannover interviewen. Ich liebe Hannover.
Take me to the magic. Okay, lassen wir es lieber. ja, auch von meiner Seite aus, Kevin, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche allen da draußen eine wunderbare Woche. Bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.